Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 257 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Der Michel Brändle.
Hallo zusammen.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Wir reden heute wieder über Switch, jetzt wo sie ja alle haben, wir auch. Und wir sind auch ganz viel, die einen mehr, die einen weniger gebraucht haben. Aber dort kann man ein Update geben. Und dort gibt es auch schon die erste Erfolgsmeldung. Dann reden wir über WWDC, über Apple Entwicklerkonferenz. Dort haben sie ein neues Design mit schönen fancy Wörtern wie Glass und Liquid vorgestellt.
Liquid.
Michel sagt uns sicher nachher, wie oft die Wörter gefallen sind. Dann reden wir über das Summer Game Fest. Unter anderem ist dort der Xbox Handheld vorgestellt worden, der aber eben dann gleich nicht so ein richtiger Xbox Handheld ist. Und im Big Screen from the world of John Wick.
Ballerino!
Der erste Film, den Luca gesehen hat. Und in der Spielecke Bravely Default, Flying Fairy, HD Master, Flying Fuck. Name ist super. Und Dune Awakening. Genau, also wieder ein schönes Programm. Und wir fangen doch gerade an mit den News, wenn ich sie dann da finde. Da.
News. News aus der Tech-Welt.
Switch 2, jetzt schon die schnellst verkaufte Konsole aller Zeiten, Domi. Stimmt das?
Ich glaube, das stimmt.
Weil ja, du 10 gekauft hast.
Weil wir alle mehr gekauft haben, dass wir die ein bisschen in die Höhe schrauben, die Verkäufe.
Wir haben schon auch ein bisschen boostet mit etwa unseren 6, die wir gebraucht haben.
Ja, das ist so. Und was, genau, ich will schnell Zahlen suchen. Genau, 3,5 Millionen Mal hat sich die Konsole verkauft. In 4 Tagen hat Nintendo bekannt gegeben.
Das sind
absurde Zahlen. Yeah. Und der Schlüssel zum Erfolg hier war, gut, bei uns habe ich das Gefühl, habe ich von vielen Leuten gehört, dass sie keine mehr gefunden haben, weil sie keine vorbestellt haben. Aber weltweit war es tatsächlich so gewesen, dass Nintendo so viel von diesen Konsolen produziert hat, dass sie die Nachfrage haben können decken. Also, man hat immer wieder Fotos gesehen von einfach Läden, wo es palettenweise Switch 2 Konsolen hat gegeben. Und es war nicht so gewesen wie beim PS5-Launch, wenn ihr euch daran erinnern mögt, dass man einfach monatelang, jahrelang eigentlich keine PS5s in der freien Wildbahn gefunden hat. Und Nintendo hat ja laut so Dokumenten, die man analysiert hat, haben die schon im Oktober vom letzten Jahr mit der Massenproduktion angefangen von Switch 2. Das heisst, sie haben über ein halbes Jahr lang Zeit gehabt, um wirklich genug produzieren, dass es reicht für einen Launch, und das hat sich jetzt ausgezahlt, und mit dem haben sie einen neuen Rekord gebrochen, und es ist offiziell, Nintendo sagt, es ist offiziell die am schnellst verkaufende Nintendo-Konsole von allen Zeiten, und unabhängige Analysten sagen sogar, es ist die am schnellst verkaufende Konsole, also nicht nur von Nintendo, sondern allgemein von allen Zeiten, also sie hat auch PS4 und andere Konsolen, die extrem sind abgegangen in den ersten paar Tagen hinter sich gelassen.
Das glaube ich schon, ich habe das Gefühl, das hat noch nie jemand, so weit voraus auf eine Art geplant und produzieren lassen, weil meistens eben, man produziert sie viel kürzer zum Launch an, und aus Gründen auch immer, weil du einfach nur so lange am Entwickeln bist und vielleicht eben in einer Konsole, wo eh nie sozusagen ein Nonplusultra ist technisch, und dann ein halbes Jahr später spielt das auch keine Rolle mehr irgendwie, oder? Und dann machst du so oder besser, wenn du es einfach kannst, den Leuten einfach geben, wenn sie auch kaufen, oder?
Voll. Also im Vergleich zur PS4 zum Beispiel, die ist in der ersten, Moment schnell. Jetzt muss ich schauen, dass ich da keinen Scheiß erzähle, weil es sind so viele Zahlen. Genau, die ist in 2 Wochen, hat sie sich ungefähr 2,1 Millionen Mal verkauft. Also in 2 Wochen.
Das ist krass.
Und lustig finde ich auch der Vergleich zur Wii U. Für die es nicht wissen, wir haben es schon ein paar Mal hier im Podcast besprochen, was für ein riesen Flop das die Konsole ist. Das ist ja die Konsole, die vor der Switch ist gekommen. Die hat sich insgesamt 13,5 Millionen Mal verkauft in 5 Jahren. Das heisst, 13,5
Millionen. Aber Switch, ich finde aber gleich, 13,5 Millionen klingt nach so viel.
Nein, das ist nicht. Jedes Switch-Spiel verkauft sich mehr, als sich die Wii U verkauft hat insgesamt. Das ist unglaublich wenig gewesen für Nintendo-Verhältnis.
Ja, und auch weltweit, oder?
Das weltweit, ja, genau. Und das ist aber das Absurde. Switch 2 hat jetzt schon über ein Viertel von den Gesamtverkäufen von Wii U eingefahren. Das
innerhalb von einer Woche.
Ja, zwei Wochen. Aber ja, innerhalb von 5 Jahren gesagt, dann sicher wahrscheinlich auch. noch viel krasser aus dann, im Vergleich.
Ich bin gespannt, ob sie, eben, wir prognostiziert ja, dass das jetzt die erfolgreichste wird. Switch 1 ist ja auf dem Weg dazu, die erfolgreichste zu werden, ist sie ja noch nicht. Eben, vermutlich gerade da Sony einfach immer wieder irgendwo noch ein paar hunderttausend aus und dann bleibt vielleicht dann gleich auf dem Platz 1, aber nimmt mich schon Wunder, eben, jetzt der Start ist, genau, ist perfekt gelaufen, oder? Besser können sie es nicht erwarten. Es ist dann gleich eine höhere Zahl. 170, wie viel? Nein, 150 Millionen. Wie viel müssen sie haben?
Switch 1 hat 152 ja. Und der Spitzenreiter ist immer noch PS2 mit 160 Millionen.
Es ist immer noch viel. Also es ist ein langer Weg, kann viel passieren, aber genau. Der Start ist gut.
Sie erwarten für Switch 2 bis Ende März 15 Millionen verkaufte Konsolen.
Bis März? Also ja. Bis in einem Jahr quasi? Ja, oder wie?
Bis Ende Geschäftsjahr. Mhm.
Aber wie siehst du es, Tom? Ist der Hype gerechtfertigt? Bist du Fan von dieser Switch 2?
Hey, es ist einfach, ich glaube, der Hype ist einfach, weil es so ein Vakuum hat gegeben. Es ist einfach so, so viele Leute haben sich jahrelang jetzt schon gewünscht, dass einfach eine bessere, eine stärkere Switch 2 rauskommt. Mm. Und das ist alles, was Millionen und Millionen von Leuten haben wollen. Und Nintendo hat genau das abgeliefert. Das ist keine Revolution, oder? Das ist einfach eine iterative Weiterentwicklung. Und ich glaube, für den Anfang ist das jetzt genau das Richtige. Es wird spannend sein, zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, wenn Sony zum Beispiel kommt mit ihrem Handheld, wo ja mittlerweile ziemlich sicher ist, dass bei der nächsten PlayStation-Generation wird es gleichzeitig zur PS6 wahrscheinlich auch ein Handheld geben. Das wird dann auch richtig spannend, weil das wird dann für mich so das erste Mal, wo Nintendo in ihrem kleinen Gärtchen, wo sie sich aufgebaut haben, ja, mit dieser Hybrid-Konsole wirklich angegriffen wird direkt. Weil PC-Handhelds in unseren Sphären, in diesen Tech-Sphären, wo wir uns bewegen, sind ein ganz grosses Thema, aber im Mainstream sind die nicht angekommen. Es ist nicht wirklich der gleiche Markt, wie Switch bedient. Dazu ohne Zahl, Switch hat sich jetzt mit diesen 3,5 Millionen hat sich schon über die Hälfte von der gesamten Lifetime-Sales vom Steam Deck verkauft. Puh. In 3,5 Tagen. Das ist so zu ihrer Relation setzen. Also Switch ist so wie außer Konkurrenz in dem, was sie machen. Und solange sie das weiter so sein, dann wird die Konsole weiterhin gut laufen und aber spannend wird es sein, wenn ihr Gärtchen so aufgebrochen wird. Aber eben, ich glaube, in den ersten paar Monaten, in den ersten paar Jahren wird die Konsole extrem abgehen.
Und ich bin mir sicher, mit allen Artikeln, die der Domi geschrieben hat, bis jetzt zu der Switch 2 kann man ein Buch machen.
Mit etwa 10.
Habe ich dann langsam genug, ja.
Mein ganzer Feed ist immer voll am Morgen, wenn ich so ein bisschen arbeiten gehe, dann sehe ich immer alles Switch 2.
Es kommt noch zum Mario Kart Review und Review für Switch 2 selber. Wo
ich erwarte zur Kamera etwas, zum Dock, zu den Kabel.
Zu den A-Tasten.
Zu den B-Tasten. Nicht vergessen, die X-Taste.
Und Y-Land darf man auch nicht ausraten.
Also eigentlich die neue C-Taste ist ja eigentlich der Star. Also
das stimmt sogar.
Das ist so, das ist ein bisschen dein Highlight, Michel, das findest du gut.
Das ist mein absolutes Highlight. Also ich bin so eine, ich game einfach nicht gerne allein. Mhm. Und du hast halt wie nicht immer jemanden zum Zocken und du musst dir auch noch einig sein, was willst du gamen, du kannst nicht alles zweite. Und mit dem Game-Chat, eben mit dieser C-Taste, wo du dich gerade einklinken kannst, mit Kamera natürlich noch viel lustiger. Egal, wie qualitativ schlecht sie ist, es ist einfach so viel lustiger, wenn du dich kannst unterhalten miteinander.
Aber du hast es auch jetzt einfach bei Mario Kart im Jahr gebraucht oder bei anderen Games auch?
Bei Mario Kart, und dann habe ich mit einem Kollegen zusammen, wo sie auch ab Tag 1 hatte, habe ich schon können, ein bisschen callen und gleichzeitig haben wir was anderes gezockt. Und mit dem Domi habe ich sie auch schon ausprobiert jetzt noch. Also ich habe Animal Crossing gespielt. Ja, ich weiß gar nicht, weißt du, gespielt Mario Kart oder irgendwie nachher mit dem Simon zusammen?
Switch zu Welcome Tour, nein, Mario Kart, ja genau. Das ist schon also, lustig, wenn du so das Screensharing siehst von den Leuten, was sie am Spielen sind, aber es irgendwie 10 Frames pro Sekunde.
Es ist super, ja, es ist mega langsam. Und gerade wenn du so Racing-Games machst, dann ist es für, oh Gott, wie das stockt.
Hey, wir haben das eben, also eine Zeit lang haben wir das auch gemacht, vermutlich vor allem auch in der Corona-Zeit.
Ja, ja, voll.
Mit
ja.
Der Discord kannst du es auch, aber eben dort ist es einfach ein bisschen mühsam. Du musst so das Fenster anpinnen und es hat immer noch ein bisschen einen Rahmen. Und du verstehst... Ich habe es nie verstanden, warum das so kompliziert ist, wo es so offensichtlich ist, dass man das möchte so nutzen.
Dass es ein geiles Feature wäre, ja genau.
Aber eben, wir haben es im Fall nachher gleich nie mehr gebraucht. Weißt du, manchmal, ja. Ich glaube, vielleicht sind wir einfach die falsche Generation. Mhm. Weil, man hört ja schon von vielen, weißt du, eben so 20 und drunter, wo das einfach viel machen, dann streamt jedes Wochenende, ist einfach irgendwie, wir gamen zusammen und immer einer streamt und dann wird zugeschaut. Darum, eben, vielleicht ist das... Ist das einfach in einem anderen
Sphäre? Es kommt wieder so der Boomer-Kommentar, die Jüngeren.
Also die Jüngeren unter uns, ja, wir sind jetzt auch bald, gehen auf die 40 nein, zu.
Ich bin einfach realistisch, wie alt ich bin. Also.
Du bist so alt, wie du dich fühlst, Phil.
Nein, aber die sind 30 Jahre jünger, je nachdem, wo wir, von Leuten, die wir jetzt hier reden. Also, wenn das nicht die Jüngeren sind.
Ja. Aber auf jeden Fall da, und was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja mit meinen beiden Nichten ausgiebig Mario Kart getestet und die sind 6 und 8. Und die checken nicht immer ganz, wer wo ist in dieser Bahn. Und wenn du eben das Bild da oben dran hast, dann checken immer beide, hey, oh, schau jetzt.
Als Kamerabild,
das Kamerabild, das ist geil, ja. Also der Teil funktioniert auch sehr gut und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch sehr viel Spass macht, mit ihnen so etwas einmal zu streamen, wenn ich sie gerade nicht sehe, weil sie sehen mich immer viel zu wenig, laut ihnen.
Ah ja, voll, ja. Das
ist drum, ich finde, so Zeug ist auch herzig.
Also, ey, das Kamerazeug im lokalen Multiplayer, eben, du kannst die Kamera aufstellen und er kann jeder sein Gesicht registrieren und du siehst im Mario Kart zum Beispiel, wer jemand an dir vorbeifahrt wäre. Das haben wir am Wochenende auch gemacht mit 3 Kollegen. Und dann hat einer einfach das Gesicht von einem anderen registriert. Bei sich. Und er hat den getroffen mit roten Panzern und was weiß ich. Und ich sah hure wütend auf ihn, du hure Wichser, Mann. Das würde ich nie erzählen. Ich war es nicht gewesen, Mann, ich habe nichts dafür. Das ist eine hure Verwirrung gestiftet, wer jetzt wer ist. Das ist ja sehr so lustig. Geil. Ja. Ich find, Mario Kart hat er online gespielt mal.
Nein, noch nicht.
Fuck, hey. Es ist unglaublich, wie es jetzt schon abgeht. Wir kennen schon jenste Abkürzungen, sie am Grinden, sie am Wallriden. Unglaublich, was dort jetzt schon abgeht. Ey, in einem Monat wird es wahrscheinlich unspielbar sein, wenn du nicht ein bisschen investierst in deine Skills.
Ey, völlig, aber ich habe das überhaupt nicht im Griff mit dem Grinden und dem Wall-Ding. Ich habe das Gefühl, ich bin viel zu langsam. Ich check's nicht, wann es sich lohnt und wann. Weil es lohnt sich nicht immer. Nicht jeder Grind lohnt sich und nicht jeder Jump lohnt sich. Man muss genau wissen, wo es sich lohnt und wo du Zeit verlierst, weil beim Gumpen und beim Grinden, das ist hure. Also die Videos, die du einmal siehst, online von den Leuten, die sind einmal gar nicht mehr am Boden. Das ist irgendwie Tony Hawk Pro Skateboarding in Mario Kart. Das ist der Wahnsinn.
Wirklich, es ist Tony Hawk's Mario Kart, genau. Ja.
Ich liebe es, dass jetzt so viel Neues wieder los ist und dass du wieder so viel neues Zeug lernen kannst. Wir haben dann gerne danach wieder das normale, also das Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Mhm. Und es ist einfach nichts los dort und es ist mega langweilig.
Ja, so
und
meine cool,
das Muscle ist. Memory schon, weißt du, so würde versuchen, bei der geraden grinden und so, ja, fuck, voll. Es geht nicht.
Deswegen ist ein riesen Unterschied, wenn man 10 nach dem anderen spielt. So. Ja, mega. Ich finde es so geil, aber all die YouTube-Videos, die rauskommen, die jetzt das im Detail analysieren. Das Geilste war einer, der in einem Excel-Spreadsheet ausgerechnet hat, wie viel zusätzlicher Boost pro eingesammelter Münze bekommst. Und das ist jeder, du kannst ja 20 Münzen sammeln insgesamt. Ja. Und bei jeder Münze ist es ein andere Prozent, Dings.
So weich.
Und dann hat er so gesagt, ja, aber bis 4 Münzen lohnt sich, sie einzusammeln. Und dann sammelst du sie nur ein, weil sie auf dem Weg liegen. Und ab 10 Münzen lohnt sich dann wieder. Und
oh
so.
Gott.
Wirklich so Millisekunden Berechnungen, um das Maximum rausholen. Und
ganz
so
andere Sphären haben.
Ja, wirklich.
Ein Mario Kart existiert für mich nur, entweder spiele ich es gegen Computer oder ich spiele es lokal mit Kollegen. Vielleicht geht es nur das. Ich habe online, Das passt mich gar nicht zusammen. Das finde ich nicht geil.
Nein, ich habe mir vorgenommen, da richtig cracked zu werden. Ich wollte so an Meisterschaften teilnehmen und Geld geil. Verdienen mit dem. Ich könnte und werde mal ein paar in 5 Jahren gibt es mich nicht mehr.
Ich habe gestern mit 3 Kollegen gespielt und ich muss sagen, der K.O.-Modus ist wirklich hure geil. So der ist wirklich viel geiler als der Grand Prix-Modus, weil es ist einfach Hochspannung pur. Du hast einfach die ganze Zeit die Checkpoints, wo du rausfliegen und nicht. Und immer kurz vor dem Checkpoint schiessest du dir in die Hose, dass die jemand abschießt und dann der ganze Pulk an dir vorbeifährt. Und mein Gott, was haben wir eins geschrien vor dem Fernseher?
Ja, aber beim K.O.-Modus hast du so die 4 Stricken und dazwischen einfach keine Pause.
6 sogar.
Du fährst einfach 6 sogar. Sind 6?
Und du hast keine Pause, oder? Es ist einfach ein einziger Mayhem von A bis Z. Du hast nicht wieder den Break zwischen den Rennen, sondern du bist einfach
ganz... Ich finde das so anstrengend im Fall.
Es ist anstrengend.
Ich habe das Gefühl, aber mit Kollegen, glaube ich, das ist eh lustiger. Das ist halt das Problem, wie bei all diesen Battle Royale, wenn du halt als erstes rausfliegst, gerade in der ersten Runde, schaust du halt einfach ein bisschen zu. Mich stört das ehrlich gesagt amigs aber gar nicht, weil...
Ich kenne ja nie raus, darum stört es mich
auch nicht. Immer erst.
Hey, aber schön, wie flüssig das Mario Kart läuft und wie schön das aussieht, vor allem, wenn du Singleplayer spielst und andere Spiele auch, die ich ausprobiert habe. Es macht einfach Spass, ein bisschen mehr Power zu haben in der Switch. Es ist ein riesen Unterschied, vor allem, wenn du auf so einem riesen Fernseher spielst wie ich. Switch 1 auf so einem riesen Fernseher hat so beschissen ausgesehen, alles unscharf, grusig, verpixelt, und Switch 2 ist wirklich ein riesen Sprung, was das anbelangt. Und Es sind jetzt auch noch neue Spiele in Rückwärtskompatibilität reinkommen, die verbessert werden. Das finde ich auch geil. Müssen wir mal Super Mario Odyssey ausprobieren. Habe ich seit jahrelang nicht mehr reingetan und habe es jetzt wieder mal gestartet. Und es ist wirklich so ein Tag- und Nacht-Unterschied. Oder Pokémon Games, die laufen endlich so. Sie sehen immer noch hässlich aus. Verstehen wir nicht falsch. Aber sie laufen jetzt. Man kann sie spielen.
Ja, die Texturen sind immer noch kacke und matschig, aber
es ist
wenigstens.
Das ist scheiße, das aussieht.
Aber,
ja.
Aber es läuft.
Aber das ist auch so typisch Nintendo, dass sie bei Zelda zum Beispiel, da gibt es ja Verbesserungen, die du einfach bekommst, die gratis sind, und dann kannst du aber noch die 10-Stutz-Verbesserungen kaufen.
Also das ist wie, weird, ja.
Das also, einfach wieder so irgendwie da ein bisschen etwas und da ein bisschen etwas. Das ist einfach auch geil.
Ja, jeden Rappen sammeln, sonst lohnt es sich nicht.
Ja, nein, weißt du, du machst das so zweispurig. Mach dich einfach, entweder ist es gratis oder es musst zahlen. Aber eben, selbst jedenfalls Zelda habe ich einmal gestartet. Das ist geil, das zocke ich definitiv weiter. Es ist so schön jetzt.
Sieht schön aus. Ich muss ein bisschen Gamecube-Retro-Dings, habe ich noch keine Zeit gekauft, das freue ich mich auch, Wind Waker mal wieder zu spielen. Das mache ich dann in der Ferien, glaube ich.
Ich muss einfach noch schauen, ob ich mich... Ich spiele halt wahnsinnig gerne, sonst wenn ich allein spiele im Handheld-Modus.
Ja.
Und es ist schon schwer, finde ich. Also ich finde, so nach einer Stunde habe ich mal keine Lust mehr, zum sie bei meinen kleinen, herzigen Handys, die so schwach sind. Nein, aber ich finde auch, also ich meine, es ist doch auch für Kinder gemacht und ich habe das Gefühl, ich bin noch ein bisschen drüber und habe Mühe.
Aber ich finde das schon, also ich verstehe aber den Entscheid irgendwie schon. Also weißt du, ich wüsste jetzt natürlich nicht die Aufteilung. Das wäre jetzt auch noch interessant zu wissen, wie ist wirklich die Nutzerschaft. Weißt,
dann gibt man einfach den Kind Switch 1 und die Erwachsenen kriegen Switch 2.
Ja, nein, aber generell, so läuft es wirklich in Familie, läuft so, wie bei den Handys.
Ich glaube,
Die Kinder kommen einfach das alte Zeug rüber, wobei da bringt es jetzt, jetzt nicht. Ich kann ja nicht Mario Kart 2, das neue könnte die nicht. Du siehst jetzt, sage ich auch schon Mario Kart 2.
ich sage noch oft Mario Kart 8, einfach weil es sich so eingebrannt hat, während den 11 Jahren, wo das Spiel draus war.
Ich sage einfach Mario Kart. Aber eben, das kannst du dann nicht spielen auf der Switch 1. Darum, nein, ich meine, das eben, ich weiß nicht, wie ich die am Anfang können bequem finden, die erste Switch. Es ist mir unvorstellbar jetzt, aber ich glaube, es liegt daran, dass einfach viel bessere, bequemere Handhelds dann rausgekommen sind. Mhm. Und dann merkst du einfach, das
geht
nicht.
Es gibt schon noch besseres, ja voll.
Und,
ja,
aber eben, wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, da gibt es wirklich einfach, je nach Hand und Gefühl, findest du einfach, nein, natürlich ist das Gerät das bequemste. Ja. Und eben, du findest jetzt, ich finde sie deutlich bequemer als die letzte, aber ich finde sie jetzt auch nicht die ergonomischsten Geräte. Und du, Domi, findest du jetzt, glaube ich, zum Beispiel besser als so die anderen Handhelds, oder?
Ja, also Switch 1 habe ich allgemein noch easy gefunden. Bei der war das Problem, dass ich sie unten mit meinen kleinen Fingern noch so abstützen musste, dass ich sie bequem habe. Das war immer so ein bisschen kröpelig und hat wehgetan nach einer Zeit. Und bei der zweiten, das muss ich jetzt nicht mehr machen, weil sie halt einfach grösser ist und von oben bis unten in den Händen gut liegt, sozusagen. Und das finde ich irgendwie recht bequem. Und ich finde es persönlich besser als Steam Deck, einfach weil Switch leichter ist und weniger klobig ist als Steam Deck. Obwohl Steam Deck die schönen Grips hinten hat. Vielleicht gibt es ja mal offizielle Joy-Cons mit Grips. Das wäre so die Optimum.
Ich hätte auch gedacht, eben so ein bisschen Street-Abiter-Material ist dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen.
Aber sowieso im TV-Modus spiele ich sowieso einfach immer mit dem Pro-Controller, der einfach göttlich ist.
Du liebst den voll. So ich würde immer noch kein Geld ausgeben. Also 90 Stutz.
90 Franken für einen Controller ist schon happig, ja.
Aber ja, das ist oder? Ja, 100 Gramm Unterschied. Das hat mich gerade Wunder genommen. Switch 2 zum Steam Deck.
Ah, das ist viel, ja.
Hey, und ich meine, über die reden wir dann nachher noch. Die von Asus.
Oh ja.
Die sind nochmal etwa 150 Gramm drauf.
Ah, was? Oh Gott.
Das vom Switch. Das ist dann wirklich einfach. Dann siehst du, dann wirklich, die Mischung muss dann so abstützen. So.
Ja, Steam Deck ist bequem. Tatsächlich, wenn ich am Tisch spiele und ich es abstütze, das finde ich super. Dann kann ich das Gewicht so ein bisschen auslagern und hat Grips, dann finde ich es super.
Ja. Also ich mache es jetzt einfach wie mit meinen schweren Büchern, die ich einmal lese, ich einfach einmal ein Küsse drunter.
Ja, schön.
Ja. Aber eben grundsätzlich sind ihr zufrieden mit ist es das geworden, was ihr euch erhofft habt?
Ja, ich habe noch nichts gefunden, was mich grundsätzlich würde stören. Ja.
Bisher nicht, nein. Eben außer das Gewicht.
bis jetzt eigentlich gut. Jetzt warte ich noch ein bisschen auf mehr Games. Ich schaue mal das Donkey Kong Bonanza, ob das irgendwie mich doch noch reizt. Das also, es tut mich nicht so reizen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht doch.
Zeug zerstören, alles kaputt machen.
Ja.
Mein Sohn freut sich schon
sehr. Ja, vor allem, bis mal Super Mario rauskommt, nach Odyssey, wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, wenn jetzt zuerst schon die Donkey Kong Bonanza kommt.
Wahrscheinlich, gell, ja.
Also, das könnte sein.
Ja, gut. Ah, ich bin übrigens noch mega Fan von Maussteuerung, das wollte ich noch erwähnen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen kleinen Joy-Cons mit der Maussteuerung, aber in Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Tech-Demo, meine Spielsammlung, hat sehr viele Dinge gegeben, die ich können üben konnte. Mittlerweile finde ich es wirklich sehr geil. Und in meinem Setup funktioniert es gut, weil ich hocke in so einem Sessel, wo Lehne rein hat und es reicht knapp, um die Maus drauf zu steuern.
Aber hast du ein Game, wo du mit dem spielst?
Aber in Welcome Tour habe ich es jetzt recht oft gespielt und bei Cyberpunk habe ich es ausprobiert.
Okay. Würdest du so spielen?
Ich würde es trotzdem, Cyberpunk würde ich trotzdem eher mit Bewegungssteuerung spielen, also mit Gyro Controls.
Okay.
Was ich bei Cyberpunk geil finde, das habe ich auch kurz ausprobiert, du kannst einfach eine normale Maus auch verbinden an die Switch und links aber gleich noch den Joy-Con haben.
Das ist aber geil. Das ist
so ein bisschen beides, das Beste aus beiden Welten sozusagen. Und deswegen geil, dass es überhaupt möglich ist, deswegen ja so recht Nintendo-unlike, dass es so unkompliziert ist, eben eine Maus und Joy-Con, das ist geil. Also die Option, ich finde echt geil, dass die Option hat. So.
Vor allem, weil die Maus ist so etwas PC PC-mäßig, das finde ich aber schon irgendwie mega interessant, dass sie das jetzt so implementieren also, oder anbieten. Und da bin ich sehr gespannt, wie das genutzt wird. Oder? Weißt du, jetzt einfach. Ja.
Wenn es wieder ein Gimmick oder kommen die Games raus damit, was wirklich, wirklich schön brauchst. Ja,
genau, weil einfach logisch, all die Games, die auf PC kommen, können es natürlich. Und wenn dann funktioniert es einfach. Hey, ja, eben genau, Switch 2, mir wird sicher noch viele Updates geben. Eben das nächste grosse ist dann Donkey Kong im Juli. Wann genau?
Ende Juli, wo?
Okay.
17.
Ja. Okay. Dann hat es auch noch weitere grosse Updates von Apple an der Entwicklerkonferenz. wie gesagt, ich habe es nur überflogen und habe dann eben nicht viel erkannt. Ich bin natürlich nicht so tief dort drin. Aber eben mit ihren Schlagwort Glass und Liquid haben sie ein Redesign gemacht. Und auch neue Namen. Ist es super? Ist es durchsichtig und flüssig?
Es ist das Beste, was je gegeben hat.
Yes! Ich habe es gewusst. Ever.
Eben, gell, wissen wir doch alle. Nein, also ich glaube wirklich, so das Redesign, also das optische fällt am meisten auf. Liquid Glass haben sie es genannt, genau. Also ich empfehle, falls ihr es nachschaut, macht keine Trinkspiele mit Liquid Glass. Nicht gesund. Sie haben es sehr viel mal erwähnt. Aber also es ist ein cooles Design. Es ist vor allem halt spannend. Zuerst vorab, das Design ist halt eben so flüssig glasmäßig bedeutet, sie haben es so überall drüber geklatscht, dass die Icons immer so ein bisschen durchschimmernd sind, so ein bisschen glänzig durchschimmernd. Die Icons, Balken, irgendwelche sonstigen Elemente. Also es wirkt alles so ein bisschen wie so Wasser. Mir hat es mega fest an Windows Vista erinnert. Ich weiß nicht, ob wir euch da mögen erinnern.
Ja. Oh Gott, also das ist jetzt aber kein Vergleich. Das ist jetzt kein
also Design, nein, also Windows Vista, okay, well, kann man hassen. Aber das Design habe ich im Fall wirklich mega gut in Erinnerung. Ich habe es mega schön gefunden. Ich habe sogar gesehen, dass man Windows 10 so upgraden kann, dass es wieder aussieht wie Windows Vista. Finde ich sehr schön.
Wo übrigens bei allen, also hast du iOS oder Mac?
Genau, eben, auf das wollte ich jetzt eben raus, weil darum haben sie es so oft erwähnt, es ist durchgehend. Sie haben es wirklich können, geradlinig bei macOS, bei iPadOS, bei iOS und bei WatchOS und bei, für Vision Pro. Also sie haben wirklich können ein Design für alles benutzen. Und das ist echt noch schön, dass du etwas anbringst, wo so übergreifend funktioniert oder hoffentlich funktioniert. Es hat auf jeden Fall sehr schick ausgesehen. Aber neben dem hat es natürlich auch ein paar andere Sachen gegeben. Ich habe einfach so 2-3 Highlights rausgenommen zu allen verschiedenen Betriebssystemen, die sie vorgestellt haben. Weil sie nicht wahnsinnig viel gemacht haben, aber vor allem, weil sie eben auch eigene Apps kreieren und immer überall draufhauen, haben sie auch Apps vorgestellt, die ich recht spannend finde. Vorab noch zum Thema Siri habe ich gefunden, das möchte ich mega gerne erwähnen, weil das ist etwas, was sie nicht mehr erwähnt haben jetzt beim WWDC. Es haben sie ja vor einem Jahr vorgestellt, dass die neue Siri soll kommen und dass die viel intuitiver ist, viel persönlicher, viel mehr
jetzt auch. Neu, nicht mehr dumm.
Nicht mehr dumm, genau. und die ist halt natürlich immer noch nicht da. Und der Craig Federighi ist ein paar Mal gefragt worden, warum denn nicht? Und eben jetzt beim neuen Development Programm ist immer noch nicht dabei. Und er erklärt dann halt, dass sie die ganze Siri haben müssen auf eine völlig neue Architektur aufbauen. Also die alte ist ja schon uralt. Und die hat einfach mega Grenzen. Und wie man Apple so kennt, sie wollen natürlich nichts Halbfertiges raushauen, so wie da jetzt zum Beispiel, also no front, Google macht. dort sind auch so Sachen, die...
Apple Intelligence ist kein Beispiel für.
Ja, eben, also es sind so ein paar Sachen, alles mit so AI ist irgendwie immer noch so ein bisschen halbfertig, es funktioniert nicht immer alles zuverlässig. Und das, wenn es scheint, bei der Serie ein bisschen vermeiden. Hey, kann eine Ausrede sein, finde ich aber doch spannend, dass sie da irgendwie auf jeden Fall dran sind. Und das, was sie schon vorgestellt haben vor einem Jahr, das ist alles echt. Also es funktioniert wirklich, dass du dann kannst besser mit ihr reden. Also sie sind da auf Kurs. Hey, und hat gesagt, Frühling 26.
Aber das ist zwei Jahre, nachdem sie es vorgestellt haben. Hey, exakt. Ich schaue es wirklich nur von der Seitenlinie. Aber irgendwie, ich habe jetzt langsam so den Eindruck bekommen, ob die möglicherweise den Zug verpasst haben. Mhm. Weil Hardware scheint einfach, je länger, desto weniger wichtig jetzt zu werden. Oder? Das ist irgendwie die neue Telefon, Computer, all das ist immer einerlei. Es wird einfach alles ein schneller, das benutzt es einfach. Aber irgendwie dort, wo es sozusagen für sie geht, dort, wo alle hinschauen, ist halt schon die Software. Und das AI-Zeug, das scheint schon halt einfach, ob du jetzt daran glaubst oder nicht, aber es scheint alles über das zu laufen und allen scheinen dann dort den Rang abzulaufen. Und ich habe schon den Eindruck, wenn es jetzt dort nicht 2026 dann wirklich einen Knüller liefert, wo man findet, ja, okay, sie sind auch dabei, dann weiss ich nicht, ob sie wirklich langsam ins Hintertreffen gelangen und dann...
Hey, also ich persönlich finde immer noch, AI ist so etwas, wo teilweise nicht das Gimmick ist, aber es ist ja nicht so mega, also weißt du, was du ums Verrecken musst haben. Und wahrscheinlich hat Apple auch so ein bisschen gefunden, hey, das ist, bei der Siri ist das cool, es hat mega viele Verknüpfungspunkte, eben bei allen Betriebssystemen, die du kannst brauchen, aber es ist nichts, auf das sie mega den Fokus legen. Und mit der Siri, die sie kennen, haben sie eigentlich schon relativ viel erreicht. Sie sind ja, glaube ich, schon ein bisschen bei der ersten dabei gewesen, wo das ein bisschen flüssig funktioniert hat und was ein riesiges Thema war. Und dann haben sie auch gefunden, ja, das reicht uns.
Ja, wir werden es sehen. Da bin ich wirklich gespannt.
Ja, weil Google hat halt schon den Vorteil, dass sie das schon mega lang machen. Und dass sie mega viele Daten haben und immer alles von sich aus haben können, irgendwie aus ihren Datenbanken rausholen. Und das hat halt Apple wie nicht. Und ich glaube, da ist so ein leeres Problem. Darum arbeiten sie wahrscheinlich auch mit OpenAI zusammen. Mit Chat, also eben mit ihren ChatGPT-Funktionen. Weil sie von dort halt die ganzen Informationen haben. Ja, ich nehme an, da ist so ein bisschen, spielt alles ein bisschen zusammen, dass da noch so ein bisschen hinten drin sind.
Ich habe immer bei Apple mehr das Gefühl gehabt, vor allem jetzt auch wieder, man redet lieber nicht zu fest über AI, weil man weiss, man ist dort im Moment nicht am Führen. Und der Rückstand, je mehr man darüber redet, desto mehr muss man das ja irgendwie wie offenlegen. Man redet lieber ein bisschen über andere Sachen.
Ja, über natürlich, genau.
Und schau mal, wie schön das aussieht, wie wenn man einen Kristall über den Text hat. Schau mal, es hat sogar schöne Spiegelungen am Rand vom Text, so leicht blurry und so. Es ist so...
Eben, wortwörtlich oberflächlich, kannst du nicht
sagen. Ja, voilà. Oder,
also ich finde es immer sehr lustig, wie sie da können, einfach so krass ins Detail gehen mit etwas, was eigentlich so banal scheint.
Oder? Voll, okay. Oder? Und über AI reden wir am besten gar nicht, höchstens ein bisschen oberflächlich und so. Und alle anderen sind voll auf dem AI-Zug. Und ich glaube, das ist schon nicht einfach nur, weil Apple findet so, nein, es ist ja nicht so wichtig, wir sind ja schon so gut, sondern man weiß, man ist im Hintertreff im Moment. Und logischerweise, sie sind nicht blöd, oder? Sie machen jetzt nicht gross so über AI reden, wenn sie wissen, wir müssen da noch aufholen, bevor wir das machen können. Und wir reden jetzt über etwas anderes und blenden halt ein bisschen, oder?
Genau. Also mit was blendet es noch ein bisschen? Du hast noch andere Sachen gehabt.
Sie blenden, also dann kann ich es gerade ein bisschen anschliessen mit dieser AI-Sache. Es ist so ein bisschen AI-basiert von iOS, mein iOS-Highlight quasi, also für das iPhone, haben sie vorgestellt eine Funktion namens Call Screening. Und die beantwortet automatisch Telefone von unbekannten Nummern. Das finde ich mega schön. Gerade die ganzen Spam-Telefonnummern. Und der Violett schaltet das iPhone aber noch lautlos. Und wenn die Person am anderen Ende seinen Namen sagt, dann erst läutet bei dir das Handy und zeigt den Namen an. Dann kannst du immer noch sagen, wirkt ein bisschen suspicious, komm, dann nehmen wir mal lieber nicht ab. Das ist eine sehr coole Funktion. Und ähnlich cool finde ich den Hold-Assist. Der funktioniert ein bisschen ähnlich. Das ist, wenn du irgendwie, weißt, irgendeine Hotline anläutest und dann bist du einmal irgendwie 10 Minuten lang in dieser verdammten Hotline, in der Warteschleife, Musik wird abgespielt und du weißt einfach nicht, wenn du drankommst. Und beim Hold Assist nimmt es wie so wahr an, es kommt eine Warteschleifenmusik, die wird gespielt, dann wird die Warteschleifenmusik ausgeblendet und dann kannst du dein Handy einfach normal weiter benutzen, zum Beispiel unseren Podcast weiterhören, was sehr viel spannender ist als Warteschleifenmusik. Und dann wirst du informiert vom iPhone, sobald sich jemand am anderen Ende meldet, kriegst du eine Mitteilung über und dann kannst du wieder zurückwechseln.
Hey, das ist krass, das hat Google seit 2 Jahren, glaube ich.
Aber genau.
Mega bekannt
vor. Aber es gibt bei uns, ich glaube, es gibt es aber bei uns immer noch nicht.
Ja.
Genau, es ist halt
so
auf Englisch.
Dumm. Das ist, nämlich, das nervt mich, das ist bei Google schon immer das Dämlichste. Immer so die ganzen geilen Funktionen, die haben ja schon seit Jahren, haben die schon das, ich glaube, ganze Calls eben, dass du die einfach auf Tag, also kannst lesen sozusagen, dass du irgendeinen Anruf, anstatt dass du musst Combox ablösen, kommst du einfach einen Text über. Das haben die seit x Jahren, aber ich glaube, es gibt es auf Deutsch immer noch nicht.
Nein, das ist ja halt Sprachbarriere, gell? Es ist hauptsächlich auf Englisch und dann haben wir so auf ein paar andere Sprachen, meistens irgendwie Spanisch, Koreanisch, whatever, so ein bisschen in diesem Bereich.
Ja, das ist
aber Apple, ja gut, Apple macht es einfach vor allem einmal zuerst so ein bisschen in den USA. Ich weiß nicht genau, ab wann es dann wirklich alle Sprachen zur Verfügung steht. Hey, sie sagen es einmal nicht so genau, oder? Und es kommt ja immer, sie stellen es ja vor und dann kommt es erst in einem halben Jahr raus. Also weißt du, mit den neuen iPhones und so. Also sie stellen es halt früh genug vor, damit sobald es rauskommt, für alle zur Verfügung steht.
Vermutlich immer noch schneller als Google auf Deutsch.
Genau. Also finde ich schon sehr viel sinnvoller gelöst, das alles vorstellen. Und dann kommt es erst so in 5 Jahren. Also,
bei uns auch. Eben, das ist wirklich, Google ist jetzt schon US-fokussiert.
Ja, das stimmt, das merke ich schon. Darum sehr cool für alle iPhone-User. Und dann haben wir bei iPad und Mac habe ich auch noch ein, zwei Sachen, die ich relativ cool gefunden habe. Bei macOS, das heisst, weil du gesagt hast, wegen dem Namen, macOS Tahoe. Sie nehmen natürlich irgendwie.
Da-ho.
Also, das ist jetzt, glaube ich, Tahoe.
Aha!
Tahoe.
Ich weiß nicht.
Vielleicht also, das letzte ist ja Sequoia gewesen. Tahoe. Ja, well. Wahrscheinlich
möchte ich es nicht sagen. Die Hacke habe ich gemeint.
Ah, ja. Ja.
Yeah. Ja, ich hoffe, es verstehen nicht alle falsch. Whatever.
Okay. Wir dürfen jetzt mal nicht übersetzen.
Genau, also macOS hat nur ein paar kleine Sachen, die ich cool gefunden habe und praktisch. Ein kleines Highlight finde ich die neue Telefon-App. Es klingt mega simpel, aber ich finde es recht cool, dass du mit der Telefon-App am PC kannst, anderen Leuten anrufen. Also halt normal wie am Handy, aber einfach am PC. Ich glaube, das ist für recht viel praktisch, wenn du nicht immer irgendwie ein iPhone in der Nähe haben.
Das mache ich manchmal auch mit dem... Microsoft hat ja das schon lange, weißt du, die, wie heißt die MyPhone? Die tun sie wieder umbenennen.
Nein.
Microsoft ist auch so dumm. Ich weiss nie, mit was ich es suchen muss, aber ja, MyPhone. Die ist auch eigentlich recht gut geworden.
Ja, voll. Also in dem Fall eben genau, da gibt es jetzt für die Apple-User auch. Eben, ich finde immer, Apple kommt immer ein bisschen nachher, aber dafür funktioniert es. Muss ich jetzt sagen.
Also gut, das funktioniert auch, muss ich jetzt auch sagen. Aber es ist halt schon. Von Microsoft, weil.
Aber es ist halt von Microsoft.
Nein, ich meine, weißt du, dort kommt es natürlich von jemandem und da ist es halt. Du installierst, du musst ja eine App installieren, weil es natürlich nicht von Google und das sind also zwei Unternehmen.
Genau. Da ist ein kleines Highlight und den, was ich auch sehr herzlich gefunden habe, ich weiß gar nicht, ob es das für das Windows auch gibt, dass du die Ordner kannst anpassen, farblich. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus und gibt einen besseren Überblick, gerade die, wo man so meine 32 Ordner in einem Fach in der Hand, den einmal nicht weiss, wo ich was finde. Du kannst farblich anpassen mit Emojis und so. Zum Beispiel kannst du so einen pinken Einhorn-Ordner machen.
Das ist recht schon, gar nie begleitet. Wieso gibt es das nicht? Ja, das ist echt voll dumm.
Ich dachte, das ist mega simpel, aber es sind halt so Sachen, die auch praktisch sind im Alltag.
Absolut.
Nur so kleine Sachen sind für den Mac vorgestellt worden und fürs iPad haben sie es auch endlich geschafft, was ich sehr schön finde, formbare Fenster. Ich weiß nicht, wer von euch Tablets benutzt, aber es ist immer recht praktisch, wenn du 2-3 Sachen gleichzeitig brauchst, dass du es nebeneinander setzen. Das habe ich bis jetzt nur bei Android-Tablets gehabt. Und jetzt kannst du es eben fürs iPad auch brauchen.
Das ist crazy. Feister, wer hätte es gedacht? Windows ist nicht so voraus.
So innovativ und neu und das Beste, was es je gegeben hat.
Aber das mit den Feistern ist wirklich, das ist schon etwas Lustiges.
Vergiss AI, wir haben Fenster, wo sie jetzt können.
Ja, also ich finde, einmal dann fokussiert man sich so fett auf AI, dann vergisst man einfach so die simplen, einfachen Sachen vom Alltag.
Ich meine, bei Mac gibt es doch erst seit letztes Jahr haben sie sich das eingeführt, oder? Mit der Feisterordnung, weißt du, dass das mit.
Dass du kannst rein drag and drop und dann anpasst und so.
Und findest du, das ist doch...
Eben, gell, es wäre so
alle
einfach.
Haben sich immer die Software doch dann, also zusätzlich einfach eine Software installiert, die das möglich gemacht hat.
Genau.
Das ist lustig, Alex.
Voll. Also auf jeden Fall zusammengefasst, sehr viel Design und sehr viele kleine Sachen, die ich aber doch praktisch finde.
Nice. Ja. Und eben, aber jetzt erst in der Beta, kommt dann irgendein Spiepack.
Genau, kommt auf die neue Geräte oder halt im Herbst einmal, wenn sie alle neuen Software-Updates raushauen. Yes.
Das ist wie Android. Jetzt ist Android, wie viel? 16 gekommen und dann das Design-Update, das sie ja vorgestellt haben, ist gar nicht dabei. Ey, danke
ja, gut, also der Jan hat. Ja.
Krass.
Die neuen Pixel-Phones kommen halt auch erst noch im August, September. Und ich nehme an, das ist dann extra, weißt du, dass eben die Pixel sich noch ein bisschen abheben.
Aber
ja,
weißt du, so stellst du es vor. Also, gell?
Dann wieso ist es nicht einfach ein Punkt-Update, sondern wirklich ein grosses und dann lesest du die Funktionen durch so bla 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 bla. Gut, danke, nix.
Ja, also es ist sehr unspannend. Noch viel unspektakulärer als der von Apple.
Wenigstens sind die Namen, wo man sich... Weil der Google hat sicher auch einen Namen gehabt für das Design. aber ich weiß nicht mehr. Egal, komm, wir gehen weiter und reden noch über das Summer Game Fest. Ich wollte immer Games sagen, aber es ist nur Summer Game Fest. Der E3-Ersatz-Nachfolge-Event in Los Angeles. Und ich würde sagen, wir fangen gerade mit der Hardware an. Dort hat am Xbox Showcase, es hat etwa 17 so Events gegeben.
Unglaublich.
Wir haben alle geschaut für euch.
Ey, letztes Mal, ohne Scheiß, habe ich jeden geschaut. Jeden. Aber das Mal Switch 2 Launch und Summer Game Fest gleichzeitig, es ist einfach so ein beschissenes Timing.
Dann hättest du einfach nie mehr geschlafen.
Ja, wirklich.
Ich habe, weiss auch nicht, die Hälfte vielleicht habe ich geschaut, aber natürlich noch geschaut, damit ich skippen. Sonst, das ist ja zeitlich unmöglich sonst. Weil allein für Summer Game Fest, wo ja auch einen eigenen Showcase hat, der ist, glaube ich, 3 Stunden gegangen oder so.
Yes, also, das ist, da habe ich auch zeitversetzt anfangen, ja genau, und ein bisschen für gespult, wenn es nichts Spannendes ist.
Dann ihre denen ist deine Zeit egal. genau, eben, die Gerüchte-Küche hat ja schon lange gebrudelt und hat gesagt, Xbox wird einen eigenen Gaming-Handheld bringen. Und jetzt sind die gekommen, nämlich 2 Stück. Und sie sind von Asus gekommen. Man hat es eigentlich schon gewusst. Man hat sogar schon Leaks davon gesehen. Und ja, heisst Asus ROG Ally Xbox und Xbox X.
ROG Xbox Ally.
Ah, ist Xbox vorher.
Ja, genau.
Danke, das ist so. Ja, genau.
Also, sorry. Auf jeden Fall wieder absolut beschissenes Naming. Microsoft bleibt ihrer Tradition treu, dass ihre Xbox-Konsole nicht gescheit können nehmen. ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X. Was?
Also ich finde sie. Ich habe andere gehört in so Gaming-Podcasts, die super finden. Ist mir nicht verständlich. ROG Xbox Ally. Ja, also, ich meine, es gibt Schlimmeres, aber das heisst nicht viel. From ROG, wo ja für Republic of Gamers, das ist das der dümmste Name, was es gibt. Nein, also ich kann es nicht.
Die originale Xbox und Xbox 360 waren noch gute Namen und alles, was nach dem kam, ist einfach nur schlecht.
Es hilft dir nicht, die wirklich zu unterscheiden, welche ist welche Generation. Weißt,
es gibt so viele 1, X's 2, in den Namen.
3, 4, 5. Das ist ganz klar. Je höher, desto gut. Und bei Xbox ist einfach Xbox Series, Xbox Ally, Xbox 360.
Du sagst selber schon Series.
Wie heisst das jetzt?
Series.
Series. Siehst du, also, Series. Wenn ist jetzt der besser? Wenn ist jetzt der Xbox Series X 3? Also,
Eben. Jedenfalls, es sind genau nicht von Xbox, also von Microsoft selber. Dort gibt es nämlich auch schon wieder Gerüchte, dass sie das so ein bisschen auf Eis gelegt haben, einen eigenen Handheld zu machen. Eben, macht vielleicht Sinn, weil sie ja ihre Strategie, wir bringen alle Games überall, dann vielleicht nicht mehr so Sinn macht, dann noch eine eigene Konsole machen. Das weiß man jetzt nicht. Jedenfalls, die zwei sind eben 2 Gaming-Handhelds. Eben, Asus, es gibt ja den Ally, der ROG Ally X, den gibt es ja schon, einfach ohne Xbox im Namen, ja, um es kompliziert machen. Der existiert schon und der hat einfach Windows drauf. Und die neuen, das sind jetzt die ersten, die mit so einem dedizierte Windows ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist halt das, was man schon immer wollen, eine abgespeckte Variante von Windows. Oder? Aha. Das heisst, du startest, dann kommt schon wieder der Startscreen, der Login-Screen ist, glaube ich, noch der gleiche, aber nachher landest du in dem Benutzerinterface, das sehr ähnlich aussieht, wie wenn du jetzt am PC Windows G drückst, die Gamebar öffnest, die sie ja ständig überarbeitet haben. Oder vielleicht ein bisschen so wie die Xbox-App auf dem PC, wo der Game Pass drin ist. An die erinnert es am meisten, genau, sorry. Oder als Xbox-Interface, wo ich ja schon lange nicht mehr angeschaut habe. Und das heisst, es lässt viel Hintergrundprozess gar nicht. Weißt du, wie so irgendwie ein Wallpaper oder so Sachen. Die lässt es nicht. Und du hast noch einen dedizierten Xbox-Button, wo dann halt irgendwie für auch zum Streamen, weil du kannst ja natürlich auch Games streamen da drauf über ihren Service. Und dort dann einfach schnell kannst du auf ihre Games zugreifen, alles ist ein bisschen entschlackt, kannst es besser bedienen. Dann hat es auch noch eine Taste, wo du zwischen sozusagen den Feistern kannst hin und her wechseln, weil du kannst ja auch weiterhin Steam oder Epic Games Store verwenden. Und das haben sie auch wirklich dort schon vorgestellt. Also du wechselst dann einfach sehr schnell zwischen diesen Modi hin und her, hast aber im Xbox-Interface, wo du startest, all deine Games. Du kannst einfach zu Steam wechseln, wenn du möchtest, das Game von dort installieren. Okay. Also, möglich, das, ich weiss, das hat niemand gesagt, ob du jetzt auch ein Steam-Game Monat, vermutlich kannst du es schon, siehst, das weiss ich jetzt nicht, ob du es installieren in der Xbox-App, auch wenn es bei Steam ist. Vielleicht, vermutlich schon. Das können eigentlich die anderen Programme ja auch. Weißt, die, all die Handhelds haben ja ihre eigene Software drauf. Weißt du, so eine App. Wie heisst die schon wieder? Asus hat das wieder einen beknackten Namen für die. Ich weiss es nicht mehr. Armory, genau. Armory, ja, natürlich. Ja, aber ich finde, es sieht von der Bedienung her sieht's gut aus. Was man so gehört hat, bedient sich es auch viel einfacher. Eben, kommt schneller dazu. Weißt, es hat dann auch wie auch so einen Browser, der dann aber nicht irgendwie sozusagen den klassischen Desktop-Browser aufmacht, sondern, glaube ich, schon einen, der irgendwie besser soll sein, um dort drauf zu bedienen. Wenn du aber willst, kannst du immer noch ins klassische Windows dann wechseln. So vermutlich ähnlich wie beim Steam Deck auf den Linux-Desktop, oder? Ja, ich meine, tönt noch mal, also definitiv eine Verbesserung. Es soll übrigens noch Ende Jahr kommen. Preislich weiss man nicht.
Aber dann ist der Key zu einer guten Konsole eigentlich schon eher noch bei der Software. Wenn,
also ich habe das immer in meinen Reviews gesagt und viele andere auch. Ist einfach, Windows ist einfach ein Klotz. Ich habe ja auch auf dem ROG Ally X, den ich jetzt schon habe, dort habe ich Steam OS drauf. Das ist viel besser. Darum, was sie mir reingelesen haben, Standby ist immer so ein wichtiges Element bei den Handhelds. Und das funktioniert mit Windows nicht zuverlässig. Also wenn du einfach abstellst, mal geht es, mal nicht. Oder? Mal ist das Game abgestellt und mal läuft es weiter. Und beim Steam Deck oder so, oder bei der Switch, oder drückst du einfach. Und
musst dir keine Gedanken machen. Ja, genau.
Und, also das muss es haben. Das ist, ja, voll. Also sonst ist das lächerlich. Also ich find, dann ist es einfach ein Witz. Und eben, was auch geil ist, Tommy, du hast in deinem Artikel irgendwo geschrieben, all die, ich weiß gar nicht mehr welchem, aber dass all die Game-PC-Handhelds so hässlich sind.
Und wurde abgewotet worden, aber es ist die Wahrheit.
Microsoft hat vermutlich gefunden, hold my beer. und es ist, also optisch ist es also nicht ein Schönling, da, der Spider.
Aber der Griff sieht bequem aus, das kann man sagen. Oder? Also, aber rein visuell ist jetzt nichts, wo ich stolz darauf wäre, irgendwann auszupacken.
Also, wie so Therapieschuhe, wie so die therapeutischen Schuhe zum
Umlaufen. Dann leuchten noch um die Analogsticks, gibt es noch so gruselige Leuchtränder und das schreckt mich alles irgendwie ab. Aber, ja.
Tommy, wirst du aber eine schöne oder eine bequeme Konsole in der Hand haben?
Ja. Ich mache keine Kompromisse. Okay.
Hey, also ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde Switch finde ich easy. Also weißt, es ist einfach, mit diesen Designs, es ist wie beim Telefon. Schlussendlich ist es einfach.
Aber ich finde die neue Switch eben mega, mega schön. Und ich frage mich echt so ein bisschen, ich finde die alte bequemer, aber ich finde die neue schöner.
Also weißt, ich finde sie auch von denen, ich finde sie auch sicher schicker als die meisten Handhelds. Steam Deck gefällt mir jetzt noch. Aber ich finde es jetzt auch nicht irgendwie, weißt du, so, dann würde ich jetzt keinen Designpreis verleihen, weil einfach, ist ein fettes Display und links und rechts musst halt die Controller so knallen, oder?
Ja, aber das ist wie bei den Smartphones, eben, wie kannst du nicht viel Design machen.
Das ist ein schöner Farbakzent.
Ja, genau.
Glitzer-Finish im matten Schwarz.
Ich kann gerade sagen, es ist schön, Mann.
Das kleine Schwarze. Aber eben genau, dass der ROG Xbox, ich muss es immer lesen, ich kann es nicht sagen.
Der ROG Xbox Ally X.
Er ist ultra dick, er ist wirklich so gefühlt doppelt so dick wie Switch.
Ein hoher Brummer, ja.
Er ist eben nochmal 150 Gramm schwerer als Steam Deck, das heisst etwa 300 Gramm schwerer als ein Switch. Und die Controller, die ergonomischen, sehen einfach aus wie vom DualSense, also überhaupt nicht wie ein Xbox-Controller, das ist auch so geil.
Und Trigger, haben sie ja gesagt, dass die irgendwie anders sind, oder?
Ja, die sagen einfach die gleichen, die Dinge, ich weiß nicht, wie sie die Funktionalität geheißen hat bei der Xbox, aber halt auch so die mit dem feinen Vibrieren und dem...
Aha, okay, aber nicht so wie Playstation, sondern das von Xbox, ein bisschen feinere Vibrationen hat in den Trigger selber. Genau. Okay.
Weil die sind immer recht plump, die Gaming-Handheld.
Ja.
Und eben leistungsmässig soll es natürlich ein bisschen schneller sein, mit wie das mal AMD-Chip. Sie haben gesagt, extra für das entwickelt, aber mittlerweile hat man herausgefunden, dass es wie so ein recycelter Chip ist vom Steam Deck. Also der ist dort offenbar dediziert, für das entwickelt wurde. Hey, das ist vermutlich Auslegungssache, aber es ist jedenfalls eine neuere Version. Wird wohl schneller sein. Ja. Ich bin gespannt.
Wann hast du gesagt, runter?
wir sagen einfach Ende Jahr.
Ende Jahr.
Übrigens auch geil. Man hätte ja dort drauf können, unter anderem das Gears of War zocken, sei alles super gelaufen. Und Hollow Knight, das neue.
Ah, das ist so lustig, dass sie es überall
das
anziehen.
Das ist so weird.
Yeah.
Das Game, wo, wie heißt Silk Song, wo yeah. immer alle darauf warten, seit Jahren, wenn das kommt.
Hat's dann kommt es einfach so random als Teaser bei Nintendo Switch 2 Präsentation. Ja. Ist ja. so in einem Sizzle Reel gekommen, 5 Sekunden. Die Leute warten jahrelang ja. drauf und dann, oh, da ist es kurz und wir sagen nichts mehr dazu. Und die genau gleich. So, what the fuck?
Und die Leute haben es können spielen und dann hat es geheißen, es kommt zusammen mit dem Handheld. Kommt raus.
Also sie, Ende Jahr einfach irgendwie.
Ja, sie haben dann in ihrem Discord-Kanal haben sie dann eben gesagt, ja, es kommt dann Ende Jahr und sei nicht gebunden an den Release von dem Handheld.
Okay. Geil. Weird.
Ja, völlig weird. Genau, komm, dann reden wir doch gerade auch noch ein bisschen über Summer Game Fest selber. Eben, wie gesagt, von diesen 500 Trailers, die gekommen sind.
Besprechen wir heute nur 300.
Genau, wir besprechen jeden ausführlich. Ja, ich meine eben genau, ihr habt jetzt das alles nicht ganz geschaut, aber vielleicht gleich habt ihr so einen Eindruck, was ihr so von der Tribüne mitbekommen habt. Habt ihr viele gute Sachen gesehen?
Also ich habe vor allem die Wholesome Direct geschaut. Das ist ja die, wahrscheinlich, die ihr alle nicht gesehen habt, mit den ganzen Cozy Games.
Das Best of habe ich auch geschaut.
Hast du Best of?
Ja, ja. Ah. Ja, von der habe ich nichts gesehen. Aber ich finde, es ist echt schon spannend. Es gibt ab und zu schon noch lustige Züge drin.
Ja, nämlich von ich suche
mal Cozy Games?
Cozy Games, so Animal Crossing und Stardew Valley. So die, wo einfach, weißt, wo nicht einander abballern ist, sondern wo du einfach so ein bisschen in einer Welt bist. Und wo. Ich finde auch, vieles Design spielt mega eine Rolle. Weißt, es ist oft, als wäre es aus einem Kinderbuch oder irgendwie aus einem Gemälde. Mhm. Also es ist so wirklich... Ein schöner Ort.
Cozy Games kam mit dem, jetzt heisst es Pixel Shire, mit dem 1 von 5.
Also Review. Nach Pixel Shire brauche ich jedes Cozy Game, um wieder oben
runterzukommen. Ist Hurdling 1?
Hurdling,
sagen. Das würde ich jetzt ja, aber so. Das ist ja von einem Schweizer Studio.
Genau, ja. Genau, das ist von einem Schweizer Studio, das ist auch gezeigt worden, wo auch mega, von der Grafik her mega herzig und niedlich aussieht. Ja, genau. Und vom Gameplay her sieht es aus, als ob du einfach eine Herde tust da umschepperst. Aber eben so eine mega, wie soll ich sagen, ein bisschen so Comic-Style, also nicht allzu realistisch, aber...
So ja. Leicht dystopische Welt, so ein bisschen ja. irgendwie, oder? So ein bisschen, sie sind ja so komische Ochsenwesen irgendwie, oder?
Genau. Und das habe ich gefunden, irgendwie, das sieht noch mega, mega cool, mega herzig, aber auch so Viecher teilweise, so grosse Raben und eben, wie du sagst, so Fantasy, ein bisschen so Türen, die sich öffnen mit so Steinen, die so sich dann wegbewegen und auch die Landschaft, das sieht mega herzig aus, finde ich. Also für ein Schweizer Studio, ich denke.
Hurdling.
Muss ich jetzt irgendwie doch
von Okomotive, oder die, die Far, wie hat es geheißen?
Lone Sales und hat ja zwei gegeben von denen.
Vom Vibe her eigentlich recht ähnlich, oder? So eine
komische,
dystopische Welt und irgendwie so nostalgisch oder so melancholisch.
Da bin ich
fast gespannt, ein bisschen so Zelda-Vibes, so irgendwie so leicht erinnert es mich so von der Grafik her, meine ich. Weißt du, so ein bisschen von dem pastellfarbigen, grossen Welt, ein bisschen so, ja.
Ich glaube, das ist auch schon letztes Jahr gezeigt worden. In dem Fall, jetzt das Jahr noch, einfach nochmal neue Trailer gegeben. Also wie ist Datum oder so. Jetzt
ist, ich hätte jetzt gesagt, es muss doch fast das Jahr kommen.
2025 steht, also ohne.
Also ich habe ein Game gefunden, wo ich mal extra rausgeschrieben habe. Ich denke, das wäre vielleicht auch noch was für euch, weil es kombiniert mega viele spannende Sachen. Ja. Es heisst «Let's Build a Dungeon».
Oh.
Und bei dem managest du eigentlich wie ein ganzes Game-Studio und musst das Ziel ist, das beste MMORPG zustande bringen. Und es funktioniert auch so ein bisschen, indem, dass du als Designer anstellst, du stellst Coder an, Tester und dann kreierst du eigentlich so wie deine eigene Fantasy-Welt, deine eigenen Dungeons und Quests. Und du kannst das erstellte Game eigentlich sogar selber spielen, dann in-game, damit du eigentlich quasi deine Customer kannst nachahmen.
Witzig.
Und schauen, was sie sehen. Und es hat auch einen Creator-Mode, also wo du eigentlich wie nur kannst Games designen. Und zwar auch so pixelig, also du kannst sogar selber Landschaften und so kreieren. Und es hat tausende für Items auch schon drin. Kannst aber auch eigene Items erstellen und anpassen und einfügen. Und im Creative Mode kannst du dann quasi von ganz Grund auf, kannst so offene Sandbox, kannst eigene Geschichten schreiben, eigene Dialoge, eigene Cutscenes.
Ist das in der Wholesome Direct? Also
da ist in der Wholesome Direct drin.
Ich schaue mir jetzt die Screenshots an, es sieht recht komplex aus. So. Also, das Menü-Interface und so, es sieht nicht so cozy aus, es sieht nach Stress und Arbeit.
Aber es ist halt cozy, weil es ist nicht in dem Sinn zeitgebunden. Also du kannst wahrscheinlich einfach so ein bisschen alles managen. Demo gibt es schon auf Steam und Xbox seit Dezember. Und der Release soll eben auch da ja sein. Und ich habe gefunden, wenn ich jetzt schon weiss, dass es eine Demo gibt, muss ich dort mal reinschauen. Es ist eben natürlich, weil es halt wahrscheinlich sieht so komplex aus, weil du halt wie das ganze PC-Interface ist es wie so nachgeahmt. Also du, es sieht so aus, als wärst du an einem zweiten PC, ja, als wärst du irgendwie in einem Entwicklerprogramm inne und gleichzeitig kannst du dann halt so swipen zum Game selber und so weiter. Also es ist so auf mehreren
Ebenen. Demos spielen, habe ich gar keine Zeit. Ich komme die ganze Benachrichtigung über für die Demos von denen, die ich geschlossen habe. Da habe ich keine Zeit. Ich kann nicht auch noch Demos spielen.
Okay, fair. Verstehe ich. Ich habe auch viel zu viele Demos auf der Liste.
Let's build a dungeon.
Genau.
Hey, mir ist gerade irgendwie sozusagen der grösste Mainstream-Titel. Hat mich überrascht und geflasht. Das 007 First Light. Ich habe James Bond immer geil gefunden. Und die letzten eigentlich auch. Aber der, ich habe wirklich krasse James Bond-Vibes gehabt. Und
ich habe überhaupt nicht irgendwie.
Ich hätte den Trailer laut losgeschaut, den Luca.
Ja, gut, dann ich habe gesehen. Trailer, ja. Ohne Ton. Mit Ton war er besser, muss ich sagen.
Ja, ist ja das neue Game von IO Interactive und die haben ja mit Hitman eigentlich auf eine Art wie etwas Ähnliches gemacht. Du bist ja so ein Auftragskiller, wo einmal so in einem offenen, so ein Sandbox-mässig kannst du deine Ziele umbringen. Und da hat man ja eh gedacht, ja, das hat schon sehr viele Parallelen zu James Bond, weil mit seinen Gadgets und Improvisieren. Mhm. Und da bist du ja einfach offenbar eine ganz junge Bond, mal wieder, wo es ja auch schon Geschichte geht dazu. Und ich habe es auch nicht, ja, ich habe gefunden, es hat so ein bisschen wieder so nach einem klassischen Action-Adventure mit lustigen Action-Szenen und irgendwie coole Gadgets. Ja, hat mich doch irgendwie, hat mich recht abgeholt.
Es ist ja wirklich auch die Geschichte, wie er zum James Bond wird. Also ist ja noch, sie sagen es ja so im Trailer am Anfang so, ja, er kommt da von der Navy, vom Militär, aber irgendwie so, ja, ein Hothead, weißt du, so einer, den man nicht richtig kontrollieren kann. He's like a bullet without a target und so. Wir müssen ein Programm aufnehmen und du fragst, ah, welches Programm, um was geht es da? Oder eben, wahrscheinlich irgendwie das Geheimagentenprogramm, keine Ahnung. Q kennt er noch nicht, M kennt er noch nicht, es ist noch alles so. Und er sagt auch noch nicht, bei Bond, James Bond, da gibt es auch so einen kleinen Witz über das im Trailer. Es sieht spannend aus von der Story her. Ich glaube, von der Macher von Hitman ist auch vom Gameplay, sie werden sich wahrscheinlich nicht völlig entfremden, es wird wahrscheinlich ein bisschen das Hitman-Gameplay bleiben. Aber ich denke, es wird gleich auch mehr Action geben, weil James Bond ist natürlich auch geil, Autoverfolgungsjagd, eine grosse Stunts.
Gehört schon ein bisschen dazu, ja.
Es kann nicht nur Stealth sein, oder? Es braucht auch die grosse Action. Und von dem her hoffe ich, gibt es einen guten Mix zwischen beiden, dass die das gut anbringen. Aber es sieht nicht schlecht aus. Also,
Next Story, meinst du?
Ja.
Noch
nicht. Geht schon eine Weile, ja.
Konkret, ja.
Okay.
Also, nächstes Jahr, ja, aber ohne.
Ja.
Genau.
Tommy, ist noch? Hast du rausgestochen?
Ich habe Stranger Than Heaven rausgeschrieben. Das ist ein neues Game von den Yakuza-Macher. Wo ist das gekommen? In welchem?
Im Xbox oder im PlayStation?
Ja, einer von diesen zwei grossen. Das ist schon an den Game Awards, das ist schon mal teased worden, damals noch als Project Century. Und ich finde es echt geil, weil eben das ist so ein Studio, wo eigentlich sehr in dieser Yakuza-Welt gefangen ist und auch Spin-Offs macht und das sieht aus, als wäre es ein bisschen etwas anderes. Man ist sich noch nicht sicher, ob es irgendeine Verbindung hat zu dieser Yakuza-Welt. Es spielt in den 40er-Jahren, glaube ich. Und ich liebe einfach den Vibe davon. So eine, der Jazz-Soundtrack ist schon super gewesen.
Oder,
als so in einem Retro-Style, wie Japan halt dann zumal ausgesehen hat. Die Kämpfe sehen viel brutaler aus als in Yakuza, also viel blutiger, was man sich so nicht so kennt von den Yakuza-Spielen, also realistischer und blutiger. Und keine Ahnung, um was es geht, aber es ist einfach so ein Spiel, wo vom Vibe her hat es mich sofort gepackt. Und das Studio, ich hoffe, alles von dem Studio, ich spiele alles von dem Studio, eines der besten Studios auf dieser Welt. Als zweites Spiel habe ich mir rausgeschrieben, Beast of Reincarnation, wo am Xbox Showcase gezeigt wurde. Und das habe ich mir auch rausgeschrieben, weil es spannend ist, weil es vom Pokémon-Entwicklerstudio kommt. Oh. Ja.
Und das ist auch so überrealistisch ausgesehen, oder? Wo du aber auch so Beast bekämpfst mit
also
einer Frau oder so,
ja,
ist das da?
Ich weiß so gar nicht. Ja, so Fantasy,
ja, ja,
Fantasy-mäßig,
genau.
Ja, genau. Und das fängt halt an mit so einer schönen Umgebung, so Skelette, die am Boden liegen, komische Monster, die auftauchen. Und dann kommt plötzlich eben das Game Freak Logo und so, what the fuck, ey. Also man hat ja schon gewusst, ich glaube, Michel, du hast mal eine News dazu gemacht, dass Game Freak also eine Action-RPG arbeitet, irgendwie vor zwei Jahren oder so ist das rausgekommen. Und jetzt sieht man es das erste Mal. Und es sieht halt überhaupt nicht nach Pokémon aus, es sieht sogar gut aus, würde ich behaupten. Es läuft absolut scheiße. Es hat schon im Trailer schon ein paar Stellen gegeben, wo es so geruckelt hat. Also, ah, das ist das Game Freak, das ich kenne. Aber grafisch sieht es spannend aus. Sie können also doch etwas anscheinend. Und es ist einfach so Interesse. Also ich würde wissen, wie sich das spielt und ab was das Studio dran ist und wieso dass sie das nicht bei Pokémon auch so machen.
Die haben sich alles aufgespart dort. Die guten Design-Sachen haben sie einfach alles vorenthalten, damit sie es da rein fließen lassen.
Und lustig finde ich, dass es für alle Plattformen kommt, nur nicht für Switch 2.
No!
Das ist ein Fehler vermutlich dort.
Ja, so lustig.
Ja, aber dort läuft es wahrscheinlich schon nicht. Das sagt schon...
Boah, das
aber Cyberpunk läuft auch, also da läuft alles.
Das, James Bond kommt auf der Switch 2.
Ja, stimmt.
Das bekommst du easy zum Laufen dort. Da bin ich echt gespannt, wie das ist. Das
sieht geil aus. Ich habe es wirklich zuerst gar nicht geschaut, weil ich eben habe Game Freak gelesen und ich fand, hey, wird das ein Pokémon-Game? Ich habe es geschaut, so shit, genug ist es.
Ja, das ist lustig. Habt ihr den Trailer zu I Felt That gesehen?
Ey, das ist so geil, Mann.
Also richtig, also auf Deutsch übersetzt, das habe ich gespürt. Es geht um Muppets oder zumindest Muppets-ähnliche Wesen.
Sehen wie Muppets aus,
sie sehen wirklich eins zu eins wie Muppets aus oder Sesame Street-Puppen. Und es ist so ein bisschen so eine Rocky-Geschichte, also irgendwie so ein Underdog, ein Orphanage, also ein Waisenhaus, wo er aufgewachsen ist, retten will, weil das vor einem finanziellen Ruin steht. Und er macht dann bei einem Boxwettbewerb mit, wo er natürlich der absolute Underdog ist und mit dem Preisgeld will er das Waisenhaus retten. Und der Witz ist einfach, es sind alles Muppets. In dem ganzen, die ganze Story, es sind Muppets. Und wenn du den Trailer schaust, und wenn man es niemand gesagt hätte, ich hätte im Fall nicht gedacht, dass das Computer. Also ist es Computer animiert?
Ja, ja.
Oder ist es. Es
alles
so?
Ist ja. Also diese Einstellungen sehen wirklich fotorealistisch
aus. Also wirklich. Und ich finde auch die Details geil. Weißt du, wenn du ihn so siehst, so wie er im Ring steht und wirklich, wenn er sich bewegt, als ob es eine Puppe wäre.
Oder wenn
es
WC putzt dort. Ja! Genau, hampelt, wie wenn zwei mit den Stäbeln in seine Hände bewegen.
Ja, also es ist wirklich, als ob jemand wirklich, wie bei den Muppets, auch Bewegungen, alles eins zu eins gleich. Und dann auch Boxkämpfe und so. Und sie sehen alle abgefuckt aus. Und es ist einfach völlig, also die Idee, wer kommt auf so eine Idee und wer setzt die auch noch um? Wer gibt dem grünes Licht? Das ist völlig wahnwitzig. Aber es ist so geil.
Ich habe das Gefühl, von der Perspektive sieht es aus wie Punch-Out, oder? Wo ja, die Figur ist bei dir, so klein und vis-à-vis ist der grosse Gegner. Und das ist so ein Super Nintendo, NES. Ist das NES schon gewesen? Ich weiß gar nicht mehr.
Jetzt bin ich auch nicht sicher. Ich glaube, aber jedenfalls,
du bist der, wie heißt die Figur? John Glass oder irgendwas mit Glass oder irgendwie.
Liquid Glass.
Circle back. Nein, ich finde es auch super. Dann kann man die dummen Muppets endlich verhauen. Die habe ich immer drauf gefunden.
So geil. Super. Das ist so geil.
Ja, das habe ich bei mir auch drauf gehabt. Hey, ich habe noch Keeper, habe ich mega geil gefunden. Das ist von Double Fine und das sind ja die, wo Psychonauts und Tim Schafer, der Chef dort, hat halt Monkey Island 3 und Grim Fandango und so gemacht. Und finde ich immer alles von denen geil, weil die haben immer so einen einzigartigen Charme und du spielst dort einen Leuchtturm, der rumlaufen kann.
Oh.
Und so Fantasy, weißt du, so surreale Welt und du hast noch irgendeinen Vogelfreund, der mit dir mitkommt und dann erkundest du einfach irgendwie so eine Welt und musst mal ein bisschen Rätsel lösen und so. Und das klingt einfach, sieht einfach mega schön aus und einfach so kauzig, schräg. Ja, herrlich.
Ich liebe es. Es ist einfach so, es ist komplett anders. Fällt dort, aber auch Keeper hier, einfach so etwas, was du einfach sonst nicht siehst in anderen Games. Ja. Das liebe ich, wie so Zeug vorgestellt wird und so. Wie kommst du auf so eine Idee? Du bist ein Leuchtturm, der läuft. Das sieht so gut aus,
Und das kommt, glaube ich, schon im Oktober.
Ah, geil. Ah, cool. Hey, allgemein, der Xbox Showcase, wieder hure gut, finde ich. Also, die haben ja mittlerweile so viele Studios aufgekauft, die müssen einen guten Showcase haben, immer.
Absolut.
Phil, du hast Indiana Jones, ist ja hure geil gefunden, der ist schon ein DLC angekündigt worden, hat die den abgeholt.
Hey, ich habe nur ein bisschen durchgeschaut, weil ich habe gedacht, den zocke ich dann weil,
also, du musst gar nicht mehr sehen.
Nein, ist wirklich so, aber im September, gut, keine Zeit, außer wieder Dezember wäre gut.
Ja, das ist
wirklich schwierig. Aber zocken sicher, ja.
Bei Xbox finde ich auch noch lustig, wie in jedem Showcase kommen noch Updates zu Elder Scrolls Online und Fallout 76 ist es, oder? Nicht 76, 76. Finde ich so lustig, wie sie das in jedem Showcase pushen. Und ich denke mir immer, fände es schon geil, so ein Game zu haben, wo ich einfach immer wieder zurückkehre und unendlich Zeit drin kann verbringen, aber einfach keine Zeit für das.
Du meinst schon was wie Pokémon Unite?
Nein, das nicht, nein.
Der Luca reagiert nicht.
nein, wieso? Es ist das beste Game von der Welt. Das ist das Game, wo man einfach muss gespielt haben, mindestens 50 Stunden, bevor man über Games kann reden in einem Podcast. Das ist einfach.
Das ist gut, ich hole es noch nach.
Hey, das neue Call of Duty ist auch random einfach gedroppt worden, hätte ich nicht erwartet bei einem Xbox Showcase.
Ah, nein.
Oh, ja, stimmt.
Hast du erwartet?
Ja,
sind die aber schon so früh angekündigt worden? Sind die erst später?
Ich habe gemeint schon. Ich habe damit gerechnet, weil okay. Ja, gehört ja denen und stellst
ja, aber Black Ops, glaube ich, ist das gerade. Es ist, glaube ich, gerade wie das nächste. Es sind jetzt wie zwei Black Ops hintereinander, die jetzt rauskommen. Das ist
Black Ops 7, die rauskommt. Mhm. Ja, genau.
Ah, das habe ich nicht mitbekommen. Ah, das ist wieder ein Black Ops. Ah, okay. Mhm. Ja. Du, das letzte war gut gewesen, aber bei denen weisst du nie, mit ihren, wenn sie immer so mit ihren Studios, die sie entwickeln, so wechseln, dann weisst du nie, was die erwartet.
Es kann alles rauskommen, ja, genau.
Mafia, ja. The Old Country.
Das kommt ja schon gleich, ja.
Das kommt ja schon gleich.
Trailer. Sieht cool aus. Sieht cool aus.
Bin ich immer gespannt. Mafia-Games sind immer cool.
Hast du gespielt, die alten?
Der allererste damals, wo du auch in dem New York, was ist das, wahrscheinlich 30er Jahre, New York, oder 30er Jahre so spielst, das habe ich fantastisch
gesehen. Das habe ich auch geliebt, ey.
Das habe ich richtig. Ich habe es aber, das Remake habe ich nie gespielt, obwohl ich es denke,
dass es gut im Fall
wieder gemacht. Ja, eben.
Super gut.
Mit welcher Zeit? Wann? Wie?
In 50 Stunden Pokémon Unite.
Ja, zocken. Ich muss so. Ich habe im Fall eigentlich, ich habe noch viel, viel, viel mehr Mario Kart, aber ich habe ja mal den Unfall gehabt mit meiner Switch, wo ich sie habe eintauschen gegen neu. Das heisst, mein ganzer Progress, meine ganzen 130 Spielstunden Mario Kart sind weg. Darum ist es weniger als Pokémon.
Bei mir stimmt es aber auch nicht. Also als kleine Side-Note, bei mir steht, ich habe nur 15 Stunden Mario Kart 8 gespielt und das ist
definitiv
falsch.
Ja.
Und schon eher 16 gewesen, oder wie?
15.000.
15.000.
The Expanse, Osiris Reborn, hat auch sehr geil ausgesehen, finde ich.
So ein bisschen Mass Effect-mäßig.
Richtig, voll. Voll. Und die wenn ich das richtig verstehe, ist das Game gehört zu der Serie, oder? Also das ist ja das gleiche Franchise, oder ist das einfach ein Zufall vom Namen her?
Also Expanse, doch, es hört mit dem zu. Ja, das
eben,
ist es.
Eben,
genau. Aber ich weiss nicht, ich habe die zweite Staffel noch gesehen, dann habe ich eben aufgehört, obwohl ich eigentlich weiter schauen wollte. Darum habe ich keinen Plan mehr, wer dort noch dabei ist und so. Und, oder ob es sich an den Büchern orientiert oder so. Mhm. Aber ja, noch geil im Science-Fiction.
Ja.
Ich weiß nicht so recht, was ich soll erwarten soll. So mit einer Crew bist du unterwegs, Raumschiff entdecken, weiß ich auch nicht. Zeugs und Sachen.
Und Zeugs und Sachen, ja.
So, Zeugs und Sachen.
So. Was man so
Mass Effect, Zeugs und Sachen. Was man so halt erwartet.
Zeugs und Zeugs.
Auf das neue Resident Evil freue ich mich ja. Das ist am Summer Game Fest Showcase vorgestellt worden. Der Jeff Keighley hat Tränen in den Augen gehabt.
Oh, <yeah. lacht>
wow. Gab einen Oscar.
Aber es sieht nach einem recht so ambitionierten und grossen Resident Evil aus. Ich glaube, sie hat gesagt, es ist das grösste Produktionsbudget, das sie je in einen Resident Evil-Titel reingesteckt haben. Und du spielst die Tochter vom Hauptcharakter aus dem. Warte, was war das letzte? 7? Nein, 8. 8, oder? Village war 8.
Ich glaube es, ja.
Ja. Resident Evil geht immer, auf das freue ich mich ja sehr.
Ja, finde ich auch. Ich freue mich nie drauf. Also, weißt du, das ist nicht irgendwie, geil, dann kommt es raus, aber irgendwie, ich weiss einfach, es ist gut und dann spiele ich es dann amigs schon auch.
Genau.
Drum. Ich bin mega gespannt, ehrlich gesagt. Der Trailer habe ich scheiße gefunden. Das war ja nur so ein CG-Trailer. Game of Thrones, War of Westeros. Westeros. Aber es ist ein Echtzeit-Strategie-Game.
Das hat mich voll irritiert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, wieso gibt es nicht einmal ein Game of Thrones-Spiel? Und dann ist das einfach so eine Echtzeitstrategie.
Hey, aber es hat eben die Battle for Middle-Earth hat es mal gegeben von, ist jetzt das EA gewesen oder Activision? Nein, so beiden. Und die haben sie nie weitergemacht und die sind mega geil gewesen. Und darum, das ist ja so ein ähnliches Fantasy-Setting. Mhm. Das könnte, also das kann komplett gemischt werden, oder?
Ja.
Aber ich finde einfach, es bietet sich schon an und dann kannst du mit deinem fucking Drachen einsetzen, um drüber zu fetzen. Also, ich glaube, das hast du auf der Screen.
Also Drachen haben geil ausgesehen. Ja.
Die haben richtig sie haben ihn zum Absturz gebracht, das war auch geil gewesen.
Ja, sogar.
Das ist,
und der Jon Snow ist ein White Walker geworden und so Zeugs. Das ist alles ein bisschen alternativ. Du schmiedest deine eigene Story in dem
Was
Game.
Was wäre, wenn? Ja, genau.
So. Du tust nicht das Game nachspielen in dem, sondern du kannst selber ein bisschen bestimmen. Das hat schon geil ausgesehen. Ich bin es aber auch, wie du gesagt hast, Michelle, Schade, der Trailer hat so geil ausgesehen. Ich habe immer gemeint, oh, da kommt jetzt ein richtig geiles RPG, ja, und dann voll, ist so Echtzeitstrategie. So, okay.
Dann gibt's einen Verlauf.
Sehr einen schönen gerenderten Trailer, aber eigentlich zeigt er mir nichts über das Spiel oder über das Gameplay.
Ja. Eben, es gibt ein paar Game of Thrones Games, aber es sind dann immer gleichzeitig, glaube ich, so Free-to-Play und am Mobile. Und dann,
ja, es ist immer so komisch.
Aber bis jetzt hat es noch kein richtiges, herausstechendes Game of Thrones Spiel gegeben.
Habt ihr den Tales of the Shire, den neuen Trailer, gesehen? Und sie dann im Juli, es ist ja so viel mal verschoben worden.
Hey, ich habe gefunden, es sieht einfach immer so kacke
aus. Es sieht immer noch ein bisschen so speziell. Ich habe auch irgendwie immer gehofft, dass es vielleicht noch ein bisschen gerendert wird.
Ich meine, ich muss vielleicht die Nacht mal sehen, aber...
Ich weiss nicht, ob die einfach an den Stil gewöhnt. Also, ich habe das Gefühl, weil es ist gesagt, es sieht mega herzig aus.
Wie heißt es schon wieder?
Tales of the Shire.
Tales, genau. Ja,
oder The Shire, sagt man ja, hat der Flo gesagt, nicht Shire, Shire.
Ja, was? In den Filmen haben sie es halt anders gesagt.
Gell, gell schon.
Hallo.
Ich weiß doch auch nicht.
Es ist auch so ein cozy Game, wo das typische
so ein Hobbit leben kannst. Ja genau, du kannst ein bisschen farmen, du kannst ein bisschen fischen, sehr viel essen, kochen.
Das ist wichtig, Hobbits.
Ja, das ist das dritte Morgen und so.
Hey, beim übrigens so vorher der Shire, es hat ja das Herr der Ringe online, ich glaube, es hat es das MMO gegeben. Hey, und das hat wirklich ein richtig geiles Auenland gehabt. Also, jetzt, wenn die haben so gut angefangen. Das hast du wirklich mit diesen kleinen Häuschen, wo du rein hast können. Und unglaublich, das ist, also ich habe es nicht mega lang gespielt für das MMO und vielleicht 30 Stunden, aber das Auenland, das ist wirklich das beste Startgebiet, wo ich glaube, jemals am MMO gespielt habe. Einfach.
Hätte jetzt müssen da nehmen, meinst du?
Keine Ahnung, das, von dem können sie mal irgendein Remaster machen. Das wird es auch nie geben.
Nein.
Ja. Ich habe auch noch, also ich meine, es hat 1000 gegeben, aber was sie noch hervorheben, Super Meat Boy 3D, glaube ich, ist der Name. Super Meat Boy ist damals in dem Xbox Arcade hoch, 360-Zeit ist das, glaube ich, irgendwann rausgekommen, das erste. Und das ist so ein, dort war ein 2D-Plattformer, hure hart, du bist einfach ein Fleischklumpen, der Meat Boy, und du musst einfach durch den Level durchgumpen. Und das hat halt überall immer so irgendwelche Sagen und Zacken und du stirbst ständig. Und du musst einfach durch den Level kommen. Und am Schluss, wenn du es geschafft hast, siehst du all deine Versuche. Und es sieht mega lustig aus. Weißt, alle sind dann so eine Masse von Fleischklumpen, wo überall immer da bist, 20 Mal reingehauen, dann da und am Schluss einer schafft es dann. Das haben sie hier auch wieder übernommen, einfach in 3D. Es sieht sehr geil aus. Und ich glaube, es das hat das so ein bisschen Super Mario, also Mario 64, weißt du, so ein bisschen 3D-Jump'n'Run-ish-Vibes. Einfach eben mit viel Blut. Und
ist das so, also musst du so immer von vorne anfangen, wenn du es nicht geschafft hast? So
ja, Leben. Ich weiß nicht, ob es dann genau, aber irgendwo gibt es vielleicht schon Checkpoints. Ich weiss es nicht mehr so genau, wie es war. Einfach ein mega geniales und eines, das dich so hässig macht. Yeah. Da rast
ich aus. Ich habe es ja so nur kurz gespielt.
Das ist wirklich, da schiessest du am liebsten Controller an die Wand. Aber der Sound war eben sehr geil. Der hat einen richtig geilen Chiptune-Sound gehabt, der dich dann irgendwie angespornt hat. Darum.
Wir können mal einen Controller-Test machen, weil Controller ist am besten zum Rage schießen.
Ja,
ich kann mir nicht sagen, so zum Rage
ja, was haben wir noch? Haben wir noch etwas?
Nein.
Also ich habe noch eins von den Cozy Games, das wir dann nachher anhängen können. Ich fand, das sieht sehr herzig aus. Wir kennen ja sicher Heidi.
Ja.
es heisst Heidi's Legacy Mountain Calling. Du bist literally in dieser Heidi-Welt. Also es sind so 2D-Figuren in einer 3D-Welt. Also so so ein bisschen gemischt. Und du kannst eigentlich einfach so ein bisschen Kräutchen sammeln, Geissen hüten und pflegen. Und du kannst mit Milch Käse machen und so ein bisschen sonstige Alpenprodukte herstellen. Und hilfst eigentlich einfach so ein bisschen den Dorfbewohnern, um ein schönes Leben zu haben.
Geil.
Und ich fand, es sieht mega herzig aus. Und sie haben es extra so gemischt. Das sind wirklich so aus der Story von der Johanna Spiri rausgenommen, mit dem Geissenpeter und so. Dass das wie so ein bisschen eine Story hat, auch mit dem Almö und so.
Und so Sachen und dann, töten und Sachen schon, oder nicht?
Ja, habe ich im Trailer nichts gesehen. Oh. Also es ist wirklich schon nur so herzig, kinderbuchmäßig. Aber es spielt ganz ein bisschen mehr in der Zukunft. Nein, ja, also wo musst du Sachen töten?
Ja, es gibt ja den Wiedergessen.
Oh nein, nicht der Mad Heidi.
Mad Heidi, genau.
Das ist das Gegenteil von Mad Heidi.
ich habe kurz Heidi Game googelt, dann kommt das Game Boy Advance Game, wo heißt Heidi the Game.
Wow.
Oh. Ja, ich finde es schon einfach ein Klar. Ah, und übrigens spannend habe ich gefunden, das Studio heißt Humble Reads. Ist so ein französisches Studio, wo eigentlich nur aus 2 Personen besteht.
Lustig.
Also finde ich es sehr cool.
Weil die Serie, die sie dort mal gegeben, das ist so eine Kollaboration aus Hey, wie ist das? Ich glaube, eine deutsche Firma hat das in Auftrag gegeben. Für ein japanisches Studio hat es ja damals eigentlich noch aufgegeben, oder?
Ja,
das von Japan kommst. Hey, ja, eben das ist Summer Game Fest. Wie gesagt, wir haben die Highlights auf unserer Seite, zumindest ein paar. Es hat ja so viel gegeben. Und genau, ich würde sagen, dann gehen wir eins weiter. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen zum Besprechen, unter anderem im Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
From the World of John Wick, Ballerina, hast du gesehen, Luca, und das ist ein Spin-off, nehme ich an.
Ja, oder Sidequel, könnte man fast sagen, oder keine Ahnung, Ballerina. Ich habe die ganze Zeit gemeint, das ist eine ganz andere Figur, die Ballerina. Die wird nämlich in dem Film auch von der Anna de Armas gespielt, berühmt wurde vor allem mit Knives Out, eine Rolle dort. Sie hat aber zum Beispiel im letzten James Bond, der rausgekommen ist, der No Time to Die, hat sie die Paloma gespielt, auch so eine akrobatische Auftragskillerin. Und ich habe immer die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass das der Spin-off geht um diese Figur, bis ich plötzlich realisiert habe, das ist aus James Bond, das ist ja gar nicht.
Ja, aber ein geiler Crossover irgendwie.
Ja, das ist ja gar nicht John Wick. Hä? Und dann bin ich nochmal ein bisschen dahinter und habe nachgelesen, okay, der Film Ballerina, der spielt zwischen John Wick 3 und 4, also zwischen Chapter 3 und Chapter 4. Chapter 4 war der letzte, der im Kino war. Und die Figur ist eine komplett neue Figur, die ist vorher nie in irgendeinem John Wick-Film vorgekommen. Ich dachte, vielleicht habe ich das verpasst. John Wick-Handlung kann ich mich nie erinnern. Nie. Bei keinem einzigen Film muss
ich mich wirklich eine Handlung.
Es gibt also John Wick am Anfang, dann gibt es 200 Tote und dann John Wick am Schluss.
Richtig.
Genau, ohne Kommentar. So.
Und ja, da dachte ich, ja gut, ich nehme 55 Stutz in die Hand am Dienstag und investiere die in gute alte Recherche und gehe für den Podcast den Film schauen.
Diese 55 Stutz, wo bist denn du ins Kino gegangen?
Ich glaube, IMAX mit dem Cocktail oder so.
Ja, der ist nur im VIP, in der VIP-Lounge in Spreitenbach gelaufen, auf Englisch. Sonst hätte ich auf Deutsch hätten müssen, sonst hätte ich auf Deutsch schauen, aber kann man auf Englisch sehen. Ballerina dauert 2 Stunden 4 Minuten. Regie geführt hat der Len Wiseman. Der hat unter anderem, also der ist vor allem bekannt für den Underworld-Film, wo es schon seit x Jahren gibt.
Jetzt einmal gehen.
Ja, genau. der ursprüngliche Regisseur von John Wick, der Chad Stahelski, mein Gott, wenn man das so ausspricht, Chad Stahelski, der ist einfach als Produzent dabei gewesen und ein bisschen als, er ist im Moment, glaube ich, ein bisschen der Franchise-Overseer, wie man gehört aus den Interviews. Der hat das Ganze produziert und wie gesagt, Ballerina erzählt eine komplett neue Geschichte. Anna de Armas spielt Eve. Ihre Familie ist, als wo sie noch ein kleines Kind war, komplett umgebracht worden. Sie ist dann zu der Ruska Roma gekommen. Das ist der gleiche Clan, wo auch schon der John Wick ausgebildet wurde. Und sie schwört natürlich Rache an die, wo ihre Familie das angetan hat. Natürlich gegen den Willen von der Ruska Roma, da steckt ein bisschen mehr dahinter, aber ihr ist das egal, sie macht sich auf und ja, da werden viele Menschen auf sehr kreative Art umgebracht, wie schon wie John Wick. Und alles in allem muss ich sagen, Ballerina ist wirklich ein bisschen Poor Man's John Wick. Also es ist eigentlich die gleiche Story, mehr oder weniger, aber einfach alles ein bisschen weniger gut. Und wenn man das mit einem normalen Actionfilm vergleicht, sage ich mal, könnte man sagen, okay, doch, die Stunts und alles, wie immer, die sind schon grossartig inszeniert, aber wenn du das dann wieder mit John Wick vergleichst, wo halt einfach die Messlatte ist und vor allem, wenn das ein Spin-off ist oder ein Sequel.
Hast halt so Erwartungen.
Ich würde sagen,
hast einfach unmöglich hohe Erwartungen, die Ballerina, nicht einmal Ballerina kann erfüllen und das zieht sich ein bisschen durch den ganzen Film. Dass der Film Ballerina dazu wirklich unfassbar wenig Plot hat, hilft auch nicht. Und John Wick hat ja eigentlich auch nicht schon mega viel Plot, aber ich sag mal, John Wick hat World Building. Also ich habe das Gefühl, mit jedem Film, die ganze Welt, die Unterwelt, mit dem Hotel, mit der, wie heisst die, der
absurder Scheiß, genau.
Es ist so völlig absurd, aber irgendwie wie so die Subkultur, die du hast das Gefühl, das ist wie so eine Welt in einer Welt, wo irgendwie funktioniert und wo so im Schatten stattfindet und all die Regeln und die Sachen, das ist irgendwie mega faszinierend, dass John Wick das, während er keine Ahnung wie viele Menschen umbringt, irgendwie immer mehr über die Welt zu erfahren und Ballerina hat nicht einmal wirklich das und man merkt auch, man hat irgendwie, das hat sogar der Regisseur von John Wick gesagt, also Kein Spoiler, der John Wick kommt vor in Ballerina. Man sieht das in den Trailer, man sieht das auf den Poster. Man hat offenbar nicht genug Vertrauen gehabt, dass die Leute auch so würden den Film schauen kann. Man hat ihnen sagen, hey, im Fall der John Wick kommt vor, geh den Film bitte schauen. Und das hat sogar der Chad Stahelski hat das gesagt in einem Interview, dass ursprünglich, wo die Idee war, ob man den John Wick einbauen oder nicht, wäre eigentlich dagegen gewesen. Weil, ja, warum eigentlich? John Wick ist ja am Ende von John Wick 3 auf der Flucht untertaucht und sollte eigentlich nicht so auf sich aufmerksam machen. Warum sollte er eigentlich jetzt plötzlich wieder auf der Bildfläche erscheinen? Aber dann hat er selber gefunden, ja, okay, wir sind jetzt schon wieder bei John Wick 3. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo Ballerina gedreht wurde, ist John Wick 4 gerade im Kino gewesen und ist riesig gewesen. Und man hat gesagt, ja, wir können jetzt nicht wieder so einen Indie-Film für 15 Millionen machen wie damals. Es muss ein bisschen mehr Gewicht haben. Ja, okay, ich glaube, sie brauchen den John Wick, um den Film ein bisschen anzukurbeln. Also man merkt schon die Gedanken dahinter. Und genau so fühlt sich an. Der John Wick hat etwa 3-4 Minuten in diesem Film.
Genau, so ist es erwartet.
Genau, okay. Also ja. Es ist ein bisschen mehr als ein Cameo, aber am Ende trägt er null zu der Handlung bei. Man hätte ihn wirklich einfach können streichen und es hat genau nichts geändert und darum fühlt sich das auch unglaublich leer. Und
schade.
Wäre 15 Millionen billiger gewesen.
Wäre 15 Millionen billiger gewesen. Die Story selber, wie gesagt, es ist wirklich absolut keine Story dahinter.
Aber ein easy Action-Film einfach. Einfach nicht so gut wie John Wick.
Ein easy Action-Film. Niemals so gut wie John Wick. Ein bisschen besser als die meisten andere durchschnittliche 2-Stunden-Actionfilme. Anna de Armas, ich finde sie eine super Schauspielerin. In Ballerina selber aber hinterlässt sie eigentlich praktisch gar keine Duftnoten. Also ihr Charakter wirkt sehr oberflächlich kalt, ihr Drama. Also weißt du, bei John Wick, das, also nur schon das mit dem Hündli, das dreht schon die Handlung seit 4 Filmen und das ist immer noch da. Also es ist immer noch präsent. Ja, dass da bei Ballerina am Anfang ihre Familie so umgebracht wird, das geht völlig, es lässt mich völlig kalt. Es ist wirklich nicht mega gut. Naja. Ah, was soll ich sagen? Ich hätte dem Film aufgerundete 3 von 5 Sterne gegeben, aber es sind eigentlich eher so 2,5. So, ja.
Ein Film. Es ist ein Film.
Es ist ein Film. Es ist ein Film. Man kann
den Anfang also und das Ende.
Voilà! und ein Schluss natürlich so halb offen, weil man könnte ja vielleicht noch mehr machen. Ich weiss aber nicht im Moment, ich glaube, der Erfolg ist eher verhalten und also sogar das Lilo und Stitch Film, der ist im Moment Kinocharts.
Was heisst sogar? Das ist obvious. Also.
Obvious? Eigentlich hast du völlig recht, Michel, ich bin voll bei dir.
Ich gehe am Wochenende wieder den Trickfilm zuschauen, damit ich wieder weiss, wie die Unterschiede sind.
Du musst schauen.
Unbedingt.
Du hast die Ehre gehabt, nochmal zu schauen, den Zeichentrickfilm.
Es ist immer eine Ehre, um den zu schauen. Also schaut lieber Lilo und Stitch als Ballerina.
Ja, also wenn du 55 Stutz musst investieren, dann wirklich schon fast.
Sehr viel, ja.
Nein, Ballerina ist wirklich so eine, da kannst du auch wirklich warten, bis er irgendwo im Streaming günstiger oder sonst irgendwo verfügt. Für das musst du nicht unbedingt ins Kino gehen. Ich finde nicht einmal für die Action, die schon geil ist, aber die wirkt auch daheim auf einem guten Fernseher.
Ich würde sagen, unterhaltenswert hat er schon, nur nicht gerade ins Kino.
Ja,
und da gibt es halt auch anders dann zu schauen.
Ja, logisch.
Ich freue mich mehr auf den anderen Spin-off, wo es wirklich ein Spin-off ist. Ich habe vorhin von Sidequel geredet, weil eben die Ballerina oder ihre Figur, die Eve, kommt ja eigentlich nicht wirklich in einem John Wick-Film vor. Es ist eigentlich wie so einfach ein Film, der im gleichen Universum spielt und wo man dann mit durch den John Wick erst irgendwie ein bisschen verknüpft hat, durch den Cameo. Aber es gibt einen anderen Spin-off, wo man über den, wie hat der geheißen? Crane. Der asiatische Schauspieler aus John Wick 4, der blinde Martial Arts Kämpfer.
Aber die Serie gibt es ja dann auch noch, oder?
Es gibt ja die Continental-Serie mit dem Hotel, glaube ich, oder?
Die habe ich auch nicht gesehen.
Aber dort spielt auch der Mel Gibson mit. Ich meine, der ist jetzt noch problematischer als Tom Cruise, noch heilig dagegen. Aber ist wirklich gut. Genau, also Ballerina kann man schauen, wenn man ein Action will, oder man schaut, wartet, bis er zuhause kommt. Und zuhause zocken kann man auch ein paar Sachen, die haben wir nämlich in der Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Du, Domi, hast gefunden, auf der Switch musst du noch ein Sachen zocken. Dann kannst du nicht nur Mario Kart spielen, oder?
Das ist langweilig, ja.
Genau, und dann hast du Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Das ist ein schön knapper, kompakter Titel.
Hey, es gibt so viele japanische Spiele, die es übertreiben mit Untertiteln und Zusätzen, die sie hinzufügen. Ja, genau. Ich habe gefunden, das Spiel verdient sich ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es ein bisschen im Trubel vom Switch 2 Launch ist untergegangen. Es ist ein exklusives Switch 2 Spiel. Es ist ein Remaster von Bravely Default, das 2012 auf dem 3DS ist rausgekommen. Das habe ich damals komplett verpasst. Weiß nicht, seht euch dann auch mal etwas Bravely Default.
Ich habe es schon gekannt, aber ich glaube nie gespielt.
Ist so nie gezockt, okay. Genau, das ist Remaster. Noch Fun Fact zum Original. Es hat damals eine rechte Kontroverse ausgelöst, weil es im Westen zensiert ist worden. Also es ist ein Rollenspiel, ein japanisches Rollenspiel mit so herzigen Charakteren. Problem ist, in der Originalfassung sind die herzigen Charaktere teilweise 15 und haben aber mega sexy Kostüme an.
Oh!
Und im Westen ist das Alter von diesen Charakteren auf 18 angehoben worden.
Ah, dann ist automatisch besser.
Und ein paar Kostüme sind zensiert worden und die Fans sind in Aufruhr gesehen, das geht nicht, wir wollen die ursprünglichen sexy,
die herzigen Charaktere.
Die brauchen wir. Aber die Charaktere sehen so chibi-mässig aus, also nicht realistisch oder so, sie haben so riesen Köpfe und so. Whatever. Eine lustige Kontroverse habe ich gefunden. Das ist das, was ich noch gewusst habe über das Game. Wo ich
Game-Szene, Mann, es ist
und das ist ein Remaster und mir ist aber nicht bewusst gewesen, Remaster, Remake oder Publisher verwenden das ja recht frei, sage ich jetzt mal, du weißt nie, was du wirklich bekommst, aber das hier ist wirklich ein Remaster im Sinne von, es ist genau das gleiche 3DS-Game, einfach in 4K jetzt auf der Switch. Und da bin ich recht erschreckt gewesen, als ich es auf meinem Fernseher gestartet habe, wie ungeil das aussieht. Weil es ist wirklich sehr wenig verändert worden. Charaktere sehen immer noch recht blocky aus. Wenn sie am Reden sind, das Mu ist einfach so ein animierter Kreis.
Oh, geil. So,
wow.
Ja, es ist halt einfach eine HD-Version vom 3DS-Spiel. Dafür auf dem Handheld sieht es super aus, auf dem kleineren Bildschirm.
Ich glaube, ja.
Wo du halt all die Dings nicht erkennst. Sieht super scharf aus und schön farbig und so. Dann würde ich empfehlen, das ist so ein Spiel, das man eher im Handheld-Modus spielt, auf der Switch und nicht auf einem 83 Zoll 4K-Fernseher, wie ich das gemacht habe.
Sollen wir dann den Link hin tun zu deinem Fernseher?
Das ist so gut. Ich liebe ihn so sehr. Aber nicht für das Spiel. Genau, Story. Hey, ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe 4 Stunden gespielt. Story ist so klassisch JRPG-mäßig. Du musst die Welt retten von einem bösen Magier. Du rekrutierst mit der Zeit neue Leute in deine Party. Whatever. Was mich aber intrigued hat an der Story, es hat so ein Party-Mitglied, wo zu dir kommt, wo irgendwie keine Ahnung hat, wer er ist, aber er hat ein Notizbuch bei sich, wo er Sachen aufgeschrieben hat, die noch werden passieren in der Geschichte. Das finde ich spannend so. Er weiss, wie die anderen heissen und er weiss, dass sie jetzt ein Schiff werden stellen und so. Das ist irgendwie noch ein lustiger Twist. Aber von den Notizen her kannst du nicht genau ableiten, was genau wird passieren, sondern du weißt einfach, es wird dann irgendetwas Schlimmes passieren. Das finde ich noch ein lustiger Twist. Das Coole an diesem Spiel ist das Kampfsystem. Das hat mit dem Titel zu tun, Bravely Default. Es ist ein rundenbasiertes Kampfsystem und im Vergleich zu anderen rundenbasierten Kampfsystemen hast du aber ein ziemlich spezielles System obendrauf, sozusagen. Nämlich, du kannst in jedem Zug auswählen, ob du brave willst sein, also ob du mutig willst sein, oder ob du default willst sein, ob du willst verteidigen. Wenn du verteidigen willst, dann nimmst du natürlich weniger Schaden und du sammelst einen zusätzlichen Aktionspunkt, den du nachher später einsetzen kannst. Und die Aktionspunkte kannst du stacken, sozusagen, also bis zu 4. Bei Default hingegen, bei Brave, kannst du sagen, du willst in einem Zug 4-mal angreifen. Das Problem ist nachher, dass du 4-mal nacheinander nichts kannst machen. Und es ist immer so ein Abwägen, okay, kann ich den Gegner jetzt in 4 Schlägen hintereinander töten oder wird es nicht länger und er tötet mich nachher, weil ich 4-mal nichts machen kann. Und das bezieht sich nicht nur auf Angriff, sondern halt auch, wenn du irgendeine Magierin hast, die Leute heilen kann, kann die auch 4 verschiedene Leute heilen in einem Zug. Aber du musst aber denken, er kann sie dann nichts machen, 4 Züge lang. Und das ist ein super geiles, so strategisches Element, wo eigentlich so ein simples, rundenbasiertes Rollenspielsystem komplett auf den Kopf stellt irgendwie. Und so habe ich das irgendwie in keinem anderen gesehen. Und dann gibt es noch andere kleine Twists, die lustig sind. Du kannst in der Spielwelt findest du Leute, die das online spielen. Und wenn du die Leute kennenlernst, kannst du sie bei dir im Kampf einsetzen. Und ich habe zum Beispiel einen gefunden, der hure ein höchstes Level hat. Und den habe ich dann im Kampf eingesetzt und der hat alles one-shot. Das war schon lustig. Du kannst ihn aufsparen für einen Bosskampf. Das Ding ist, du kannst ihn nur einmal pro 24 Stunden brauchen. So, als Limite. Aber lustig. Genau. Und sonst hat es noch coole Sachen, die so ein bisschen im Vergleich zu anderen Rollenspielen, die teilweise recht mühsam oder halt langfädig sein können, wegen dem rundenbasierten Kampfsystem. Du kannst viermal Speed einstellen bei den Kämpfen. Du kannst Attacken programmieren. Also wenn du zum Beispiel irgendeine Gegnergruppe hast, wo du weisst, okay, bei denen weiss ich, was ihre Schwachpunkte sind. Ich weiss, dass ich wahrscheinlich einmal meine Party muss heilen, weil es einen Gegenangriff gibt. Kannst du so wie programmieren und dann einfach drücken, okay, bei dieser Gegnergruppe führt das aus. Und dann macht sie so wie automatisch für dich.
Also ein bisschen wie bei Xenoblade Chronicles, wo du kannst so einstellen, dass sie immer gleich angreifen und so.
Nein, bei Xenoblade Chronicles ist alles in Echtzeit. Aber hier ist halt wirklich, du kannst wie programmieren. Also okay, du kannst wie, es ist einfach geil, weil wie vorprogrammierte Abfolge von Angriff und von defensiven Moves kannst machen und die speichern. Und du kannst die sogar nicht teilen mit Online-Leuten. Also cool. Kann man wie sagen, hey, okay, das funktioniert ja spannend. Ja, genau, die hole ich mir von dem Freund, den ich da getroffen habe. Und ja, lustig, wirklich ein cooler Twist. Und nebenbei tust du noch so ein Dorf aufbauen, das zerstört ist worden. Und das hat auch so einen Echtzeitaspekt, der im Hintergrund weiterläuft. Du kannst Leute rekrutieren, die das Zeug aufbauen sollen. Und dann siehst du halt, okay, das geht 15 Minuten, das geht 40 Minuten. Und du gehst immer wieder zurück und schauen, was der Fortschritt ist. Und das Liebe, so im Hintergrund irgendetwas läuft. Und ständig Fortschritt machst und immer wieder belohnt wirst und so. Ich finde es wirklich sehr, sehr lustig. Und das habe ich leider noch nicht erlebt. Es hat anscheinend hure geile Minispiele, weil du kannst so Luftschiff steuern. Und um die zu steuern, brauchst du Joy-Con-Controller. Und zwar beide im Mouse-Modus. Okay. Dann kannst du dir so vorstellen, du bist so im Cockpit und dann musst du halt Dings steuern, du musst Gas geben, du musst irgendwie Druck abladen, weil sich irgendwo Druck abbaut, du musst etwas abschießen, irgendein Gegner, der vor dir ist, halt mit zwei Mäusen gleichzeitig. Geil. Und ja, das fängst du nur in ihrer Gameplay-Präsentation gesehen, aber es sieht unheuer lustig aus, weißt du, so Multitasking hoch 10, was du musst machen, damit du überlebst. Und das freue ich mich auch sehr.
Das ist neu, im Original nicht das, eben genau, zwei neue Minispiele, glaube ich, hat's, oder?
Genau, das ist eins und dann noch so ein Rhythmus-Minispiel, wo du mit zwei Mäuse spielst. Also, da ist sich ein bisschen einfallen, um die Hardware von Switch 2 zu nutzen, wenn es schon grafisch nicht ausgenutzt wird. Aber es sieht herzig aus. Also, so.
Also, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster für Switch 2. Dann habe ich noch das Game, wir sind ja schon lange dran, aber ich muss jetzt gleich auch noch kurz darüber reden. Das Dune Awakening gibt es nur für PC aktuell, PS5 und Xbox Series. Kommen dann noch, ich weiß gar nicht, wann.
Die sind schon noch gekommen, oder?
Ja, ich habe gemeint, das ist immer offiziell gestanden. Aber ich glaube, sie haben nie einen Termin dazu gesagt. Bin auch noch nicht so ganz sicher. Ich habe es nämlich auch schon auf dem Steam Deck probiert. Und dann sagt es dir, geht da nicht alles. Und es ist dann so okay von der Steuerung. Es ist ein MMO. Also eben ein Multiplayer-Game, wo, ich weiß nicht, wie viele Leute auf einem Server sind. Sie haben gesagt, in gewissen Gebieten können es mehrere hundert sein. Triffst aber meistens eher wenig. Und spielt ihr im Dune-Universum. Aber es erzählt eine alternative Geschichte. Also dort ist eben so der Paul Atreides, den gibt es den gar nicht, der ist nie geboren worden, sondern eben die Mutter, also ja, hat einfach ein Mädchen geboren, wie sie ja da die Ben Gesserit, der Frauenorden eigentlich hat wollen. Und der Leto Atreides, glaube ich, einfach so, das ist der Anführer von so einem Clan, schiesst mich tot. ich weiß die Details alle nicht mehr. Jedenfalls, der wird nicht umgebracht. Und die sind jetzt alle auf dem Arrakis, auf dem Wüstenplanet und kämpfen mit den Harkonnen, mit den anderen Rassen. Und die Bewohner dort, die Fremen, die ja in den Filmen eine grosse Rolle spielen, die sind verschwunden. Und du wirst als Gefangener von den Ben Gesserit, wirst du dort hingeschickt, um das irgendwie aufzuklären. Mhm. Also weißt, schon bei den ersten 5 Minuten habe ich mit der Story gefragt, wieso? Du bist einfach innen von einem. Egal, also, aber eben, storymäßig, wie die meisten MMOs.
Ja, ja.
Das ist für nichts, das ist für den Arsch.
Ist einfach eine Entschuldigung, dass du ins MMO kannst gehen.
Und es ist einfach ein Survival-MMO. Es ist von Funcom und das sind so das norwegische Studio, die haben schon Age of Conan gemacht, Conan Exile und Conan Exile gerade, mit dem jetzt auch am meisten gemeinsam, das ist halt auch ein Survival-Game. Survival-Game heisst, eben, Wüstenplanet, das passt ja auch, oder? Du schon am Anfang irgendwie musst du mal als erstes irgendwie Wasser besorgen und dann kannst du von irgendwelchen Pflanzen kannst du ein bisschen Wasser auffüllen, dann sammelst du Steine zusammen und Ressourcen und dann kannst du mal eine Ausrüstung bauen. Und so läuft es immer in diesen Game, oder? Dann hast du mehr Ausrüstung, irgendwann kannst du deine Basis davon bauen. Es hat ein grosses Basisbauelement und das ist, ich finde das so lustig. Ich meine, immer so bei diesen MMOs, WoW kommt es ja dann gleich noch, bin auch gespannt, wie es dann dort wird. wie gestaltet die Leute die Welt? Oder? Weil ich meine, die Welt die ist vordesignt und dann, du kannst mehr oder weniger frei deine Hütten hinpflanzen. Limitiert bist du eigentlich nur, wenn es irgendwelche Camps von Gegnern hat oder Städte und so, die kannst du nicht. Aber so hat es überall, hat es halt irgendwo an Felsen und so, baut die Leute ihre... Es ist wirklich wie Überbauungen. Es ist eine verdammte Aglo. Es ist Aglo mit Überbauungen und alles ist Plattenbauten. Wirklich wie so die Sowjetunion. Super geil. Weil einfach, weißt du, ich meine, auch ich, wie die meisten, du baust völlig funktional. Oder? Ich baue einfach eckige Wände, mache einen Stock mit einer total beknackten Stege. Anstatt, ich brauche noch einen Parkplatz weil, für deine Fahrzeuge, weil da ist es so... Die Wetterbedingungen, wenn dein Sandbike draussen stehen lässt und du lockst dich das nächste Mal ein, dann ist es kaputt.
Ah, krass, okay.
Und das heisst, du musst es immer irgendwo drunter stellen. Oder du hast ein Werkzeug, du kannst das Auto einpacken. Oder den Töff. Scannst es einfach und dann ist es in deinem Gerät drin und dann kannst du es später wieder auspacken.
Ist das lore accurate? Hey, gibt's das?
Ich muss eh sagen, die Sachen, du hast viel zu viel so Sachen, das finde ich, wo ich mühsam finde. Weißt, wieso kannst du nicht einfach dein Auto rufen irgendwie und das ist da? Du musst immer zuerst das Werkzeug ausrüsten und dann das Fahrzeug scannen und dann wieder rauslassen und so. Und das Gleiche ist mit, das kennt man aus den Filmen, Flüssigkeit ist wichtig und du kannst den Gegner Blut abzapfen. Und dann musst du immer zuerst die Spritze, oder? Dann kommt der Dr. Philipp mit der fetten, grossen Spritze und dann zapfe ich dann das Blut ab. Und das muss ich rausnehmen, dann gibt es einen Feldstecher, den du rausnehmen musst. Es gibt ein Teil zum Fahrzeug flicken, ein Teil zum Basis bauen. Es gibt den Blutsack, den du ausgerüstet haben, damit kannst du von dem trinken. Es gibt viel mehr, als du in die 8 Slots hineinbringst.
Aha.
Und du musst ja dort auch noch dein Schwert, deine Waffen, deine Verbände. Und bist halt dann immer wieder irgendwie die hin und her am Wechseln. Obwohl, wieso kann ich beim Gegner nicht einfach eine Taste drücken und er macht es einfach, wenn ich es dabei habe? Das ist ein bisschen mühsam. Und das andere, was ich ein bisschen mühsam gefunden habe, ich bin nonstop bin ich im Zeug googeln, wo ich nicht rauskomme. Weißt du, so, was ist das für eine Ressource? Wo hole ich die? Was muss ich da machen? Letztens war der Kollege online, der schon viel weiter ist, und wirklich eine Stunde haben wir uns zweit mit Fragen bombardiert. Wirklich einfach so, ah, geil, kannst du mir das erklären? Ah, okay, ich habe es gedacht, es ist so. Und das? Ah, ja, ist gut, gut. Und kann ich das so kombinieren? Ah, gut. Weißt du, von in deiner Basis, oder, die baust du all deine Geräte, weißt du, irgendeine Maschine, wo du kannst Waffen und Rüstung herstellen, deine Generatoren, deine Windturbinen. Und dann, ich meinte, wo du Waffen herstellst, jetzt einfach zwei so Dropdown-Menüs, wo je steht Circuit 1 bis 8. Keine Ahnung, was das bedeutet. Warum bis jetzt zwei, die gleich heissen? Und das erklärt es dir nicht. Und du bist von Art, ja okay, musst nicht alles wissen. Aber ich finde es wirklich nicht...
Ein bisschen mehr Tutorial.
Hey, es ist nicht das Zugänglichste.
Ja.
Aber... Das Game selber, ich finde, ich bin schon wieder völlig gefangen in diesem Loop. Ich finde, die Welt ist huere geil umgesetzt.
Schaut sieht schön aus.
Hey, mega, weißt du, denkst du, keine Wüste. Wie spannend kann eine Wüste sein? Ja. Aber es ist wirklich, ist recht geil gemacht mit so diesen Canyons und es ist dann überraschend vertikal. Einmal bin ich so ein abgestürztes Schiff erkunden und ich bin huere weit runtergegangen. Ich hatte dann so einen, du kannst hier so Zeugs ausrüsten. Ich habe so ein Schwebe-Element ausgerüstet. Dann kannst du einfach irgendwo Klippen runterkumpen und einfach so ein bisschen bremsen. Und bin huere weit runtergegangen. Ich habe etwa eine halbe Stunde gebraucht, um wieder nachher raufzukommen. Und durch so Höhlen durch. Und es sieht wirklich geil aus. Und auch, was ich wirklich geil finde, dass sie die Wüste wirklich so angebracht haben, dass die sich so ähnlich bedrohlich anfühlt, wie sie auch in den Büchern und in den Filmen immer dargestellt wird. Wenn du über die Düne fetzt mit deinem Sandbike oder zu Fuss, dann siehst du, es ist wie so eine Warnkurve, du die Sandwürmer
kommen, ja.
Ja.
Hey, und wenn sie dann kommen, dann brichen sie irgendwo zuerst aus. Okay. Und hey, dann musst du einfach beide Hand nehmen, weil egal mit welchem Fahrzeug, du bist einfach langsamer.
Ja, ja.
Und beim ersten Mal habe ich an meine Basis gezügelt, das hat ja verschiedene Gebiete, alles eingepackt, alle Ressourcen, und dann bin ich am Fetzen, oder? Und dann wirklich plötzlich hinter dran, ah genau, plötzlich vor zu der, hörst du so ein Bum, 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 Bum. Und dann bin ich über so Trommelsand gefahren, bin ich so langsam eingesunken, okay. Und ich doppel noch das Werkzeug wieder auspacken, dachte, ich wollte jetzt noch kurz mein Fahrzeug retten, oder, einladen. Und dann wirklich was, rup, kommt einfach ein riesiges Maul gefressen. Oh, und dann startest du wieder, dann kommt so ein Tooltip, Übrigens, wenn dich ein Wurm frisst oder so ein Coriolis-Sturm, dann verlierst du alles.
Oh, danke.
Weil das erste Mal ist, möchtest du zum Trost noch so ein Sandbike zurück. Ja,
ach, geil.
Bitte.
Ja, bitte.
Hey, sogar das Geld. Sogar das Geld frisst er. Alles. Das Geld ist...
Nur brutal.
Hey, und gestern ist mir nochmal passiert. Ich habe irgendeinen Schatz gesucht auf im Sand. Und dann sehe ich schon, da springt so ein Wurm raus. Und ich so, ja, aber... Ist der da? Kommt denn der zu mir jetzt? Was, ich habe noch gewartet. Und wirklich noch einen Tauch drücken neben mir auf. Eine Sekunde gefressen.
Ohne Erbarmen, das Game.
Sau dumm. Aber ey, wirklich, sonst sehr geil. Ja, irgendwie, die Welt macht mega Bock zum Erkunden. Weißt du, auch nicht nonstop Action. Und ja, wirklich cool. Auch wenn jetzt eben die Action selber, ein bisschen rumballern, ein bisschen mit dem Schwert und so. Ziemlich basic. Und es gibt, glaube ich, nur Menschen. Es gibt einen Gegnertyp. Einfach ja, Menschen. Das ist ja nicht so spannend.
Ich komme jetzt noch so. Season 2.
Eben. Aber es ist halt... Sie sind alle dumm. Und
es sind alle dumm.
Ja, weißt du, wirklich, die haben den Schild. Und wenn sie ein Schild haben, dann musst du einfach das Schwert nehmen. Weil, wie heisst der Spruch? The slow knife penetrates the shield oder so. Und ja, dann nimmst du halt das Schwert für und haust ihn durch das Schild durch. Und ja, ja, das ist jetzt nicht mega originell. Aber die Welt ist cool, macht Bock zum Erkunden.
Und Luca, du bist doch Dune-Fan und Ex-WoW-Abhängiger. Das wäre doch
lustig. Ja, das stimmt sogar. Ich habe auch Star Wars Knights of the Old Republic als MMO gespielt. Hey, im Fall, ich muss wirklich sagen, so von den Bildern, es, so richtig abholen tut es mich noch nicht. Ich finde jetzt die Grafik nicht einmal so gut.
Rein aber, es ist wirklich, vielleicht sind die Trailers nicht gut, aber es ist wirklich grafisch, finde ich es wirklich recht geil. Also es ist noch...
Ich muss es glaube wirklich mal ein bisschen probieren, ein bisschen eintauchen. Hast du auch also, PvP und so Zeugs? Hast du das auch schon?
Hey, es hat die ganze Welt ist PvE und dann hat es, es gibt so abgestürzte Schiffe.
Ja.
Die sind, oder Testings, nein, die abgestürzten Schiffe, dort ist eine PvP-Zone, warum auch immer. Und dort musst du gewisse Ressourcen holen. Und dann ist der Deep Desert. Die ist eine dedizierte PvP-Zone, wo dann eben hunderte von Spielern sagen, aber ich bin noch gar nicht dort gewesen.
Aha, ja.
Aber der Rest ist PvE.
Ich muss mal wirklich irgendwie ein Wochenende, weißt du, wirklich, um auch ein bisschen Zeit haben, zum eintauchen. Weil es ist halt bei einem MMO, die sind nicht fast-paced, oder du kommst nicht wie in einem Action-RPG rein und es geht los. Es ist immer alles am Anfang ein Reinkommen, eine Taste und dann musst du wirklich so ein bisschen die Vibes spüren oder nicht spüren. Und ich weiß auch nicht, eben, wie gross ist die Community, sind da, fühlst du dich allein in dieser grossen Welt? Ist am Schluss einfach irgendwie gleich ein Singleplayer-Spiel oder spürst du, dass du in einer lebendigen Welt bist mit Leuten um dich und das ist auch mal ein bisschen in WoW, je nach Server, eben auch schon ein bisschen das Problem. Du bist eigentlich fast alleine, außer wenn gerade irgendein grosser Release ist, aber bist irgendwie alleine in einer PvE-Welt. Ja, und eben so von der Grafik her hat es mir jetzt noch nicht so derart weggeballert, dass ich das Gefühl habe, boah, geil, aber auch wenn ich die Menüs sehe und so, es sieht schon nach viel Zeit wieder aus. Aber ja, eben, Dune ist ein wirklich geiles Universum. Und
Der Sound finde ich übrigens auch geil. Der ist logisch nicht Hans Zimmer-Niveau, aber kommt auch recht geile Stimmung auf. Und er ist nicht immer. Manchmal hörst du einfach nichts. Und es ist einfach schon so, andere Spieler sehen nicht mega viel, aber ich finde, es passt halt ein bisschen in die Welt.
Also so in die Wüste, ja.
Das Gebäude siehst du halt regelmässig und du siehst einfach oft, fliegt wieder mal einer mit seinem Heli durch oder du siehst immer wieder welche, aber es ist nie, ich würde sagen, WoW ist deutlich dichter gewesen.
Ja.
Ich finde einfach auch, das Game selber ist ein bisschen, vielleicht, ja gut, die Welt ist ja gigantisch.
Ja, es ist auch ein anderer Grafikstil, anders, ganz ja, ein anderer, oder? Also es ist überhaupt nicht so ein realistischer wie bei Dune.
Aber ich habe es auch vor allem allein gespielt jetzt, weil es hat gar keinen Grund gegeben, um sich zusammenschliessen, weil es hat nie nicht, weißt, so viele Gegner, die schwierig wären. Und es hat auch nicht so viel. Wirklich beim Basenbau, dort wärst du so froh um eine zweite Hand, weil es einfach. Es sind dann schon so, weißt, so der Rattenschwanz. So. Ich würde gerne da bauen. Ah, bräuchte ich da? Ah, da bräuchte ich da? Ah, das hätte ich noch das geholt. Ja, und nachher bin ich. Eben gestern eine Stunde von Nummer gespielt, um das Zeug zu wiederholen, das ich verloren habe. Weil, weißt du, dann ist schon die Rüstung schon kaputt. Das heisst, die muss ich jetzt erst wieder bauen. Und dann kann ich wohl eine bessere bauen. Dann habe ich wieder Zeug verschwendet für die. Aber. Hey, ich find's geil, aber ein MMO. Dune Awakening, jetzt auf dem PC. Ich glaube, irgendein 60 Stutz oder 55 oder so. Das ist ja schon so Mittelpreis heutzutage. Genau, dann wären wir am Ende von dieser Folge und danke fürs Mitmachen und ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss miteinander.
Ciao.
Tschüssi.
Tschüss.